Robi.
Devi.
Wir reden heute über Vampirfilme.
Bist du sicher?
Ja, habe ich mir so gedacht, weil es kommt nämlich ein ganz feiner Film raus.
Wie fein?
Na, wir haben Renfield geschaut und haben uns deswegen, auch weil wir von Universal darum gebeten wurden, dass wir über diesen Film ein bisschen sprechen, wo wir dann aber direkt gesagt haben, Renfield, du als alter Nicolas Cage-Fan und ich als alter Vampir-Fan, haben dann natürlich sofort gesagt, jopp, und deswegen reden wir heute über beides zumindest.
Ja, wir haben Renfield vor gut einem Monat gesehen, aber auch hier, ich mache noch kurz als Disclaimer, ich habe es gerade wieder bei einer Paramount Plus Kooperation bei mir auch so ein bisschen gemerkt, Leute, es läuft immer folgendermaßen, wenn wir Anfragen reinkriegen, dann gucken wir uns die Sachen an, bilden uns eine Meinung, und wenn das uns gut gefallen hat oder wir Bock haben, was dazu zu machen, dann machen wir es. Dann kommt die Kooperation zustande. Es ist nicht so, dass immer mit einem Bündel Geld winkt, auf den Tisch liegt und dann sagen wir, okay, wir sagen jetzt alles, was ihr wollt. Machen wir nicht.
Genau.
Deswegen, wir reden heute über Vampirfilme, so ein bisschen als Vorläufer, als Special, weil Renfield startet dann nächste Woche in den deutschen Kinos. Und genau, nächste Woche reden wir dann über Renfield selbst.
Genau, damit sich Kritik und
redaktioneller Inhalt vermauschelt
und Werbung nicht irgendwie miteinander vermischt, machen wir das so. Aber ich habe als kleinen Einstieg in diese heute sehr blutlastige Folge, habe ich gedacht, bringe ich mal
Blut mit
und zwar hier in meinem Körper, in meinen Venen, holen wir das jetzt einfach mal raus.
Welche Blutgruppe hast du eigentlich?
Alle.
Nee, ist Bullshit.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Hast du gar nicht? Nee. Ich habe nämlich die zweitseltenste. Ist nicht so gut, wenn ich mal Blut brauche.
Ich habe blaues Blut, würde ich sagen. Blut. Ja, ja. Okay, ich fühle mich, royal. Hast du dieses Royals-Ding diese Tage mitbekommen? Da war doch was. Krönung.
Charles?
Ja.
Ja, klar.
Ja, ich nicht. Ich habe nur gehört, dass sie war. Und
so,
dass
das
alle
fällt für mich so ein bisschen unter Common Knowledge.
Ja, ja, ich habe gehört, dass sie war. Und ich habe irgendwo noch gelesen, dass Prinz Harry zu spät gekommen ist, 20 Minuten.
Oh.
Aber das ist mein Knowledge, was ich da. Also Common würde ich jetzt nicht sagen. Bei mir ist es eher Unknowledge. Aber dafür kenne ich mich mit einem anderen Thema besser aus, nämlich mit Filmen. Und ich habe dir ein Trivia mitgebracht zum besten Vampirfilm aller Zeiten.
Bram Stoker's Dracula.
Nein, es ist
Nosferatu.
Fast.
Twilight 3.
Einmal darfst du noch. Aber die 3 ist schon mal nicht falsch.
3?
Ja.
3.
3.
3? Nein. 3.
3.
3. Dracula für Charlie.
Blade 3.
Blade 3.
Blade Trinity.
Ist der beste Vampirfilm aller Zeiten?
Nein, natürlich
okay,
nicht.
Gut.
Absoluter Bullshit gewesen.
Ich muss
es
hinterfragen, damit die Leute nicht nachher es für bare Münze nehmen und dann wieder sagen, David hat ja keine Ahnung von Filmen.
Ja, dass dieser Film auch so schlecht war, hat einen Grund, weil die Produktionsumstände mal wieder eine Katastrophe waren.
Wesley Snipes?
Unter anderem, ja. Und es ist sehr schön, wenn du dir online suchst nach Videos, gerade von Patton Oswalt. Patton Oswalt ist Komiker, aber spielt auch in einigen Filmen mit.
King of Queens kennen die meisten.
Genau, Blade Trinity hat er auch mitgespielt und es macht eine wahre Freude, Patton Oswalt dabei zuzugucken. Oswalt, der tut weh. Dabei zuzuhören, wie er Geschichten aus der Filmwelt erzählt, weil der macht das so schön pointiert und er redet sehr gerne auch über Blade Trinity. Und er hat gemeint, dieser Film ist natürlich absoluter Kack, aber wenn man wie er weiß, wie dieser Film entstanden ist, dann ist es eine A+. Weil eigentlich hätte dieser Film so nicht passieren dürfen. Und ein großes Problem, jetzt mal abgesehen von vielen anderen Dingen, die am Set passiert sind, war Wesley Snipes selbst. Der hatte nämlich offenbar kein Bock. Patton Oswalt, oh Gott, dieser Name, den sage ich jetzt einfach nicht mehr.
Patton
Oswalt, ich sag den einfach nicht mehr. So mal, der Typ meinte so, dass das große Problem war, dass Wesley Snipes wohl irre viel gekifft hat. Also eine Geschichte, die er sehr gerne erzählt, ist, dass wenn die Tür sich zum Trailer von Wesley Snipes geöffnet hat, dann kam da so eine Wand an Marihuana-Gestank raus, dass es einen regelrecht zur Seite gedrückt hat. Und Wesley Snipes war wohl, das hat man hinterher ein bisschen rausbekommen, sehr verärgert darüber, dass der ursprüngliche Regisseur Stephen Norrington nicht zurückgekommen ist. Der hatte den ersten Teil gedreht und sollte jetzt den dritten auch machen, hatte aber das Drehbuch gelesen von Stephen S. Goya. Und der fand das scheiße. Und auch Wesley Snipes und Kris Kristofferson, das war der den Whistler gespielt hat, sein alter Gefährte. Und die beiden haben auch gesagt, finden sie doof. Vor allen Dingen fand Wesley Snipes aber doof, dass er jetzt Sidekicks bekommen sollte. Jessica Biel ist ja neu dazu gekommen und Ryan Reynolds, der ja so bis die sollten so diese neue Generation, weil sie auch schon gemerkt haben, Wesley Snipes wird immer älter und wenn wir hier noch eine Fortsetzung machen wollen, dann haben wir da gleich das Material für etwaige Fortsetzungen. Also hat sich Wesley Snipes dazu entschieden, einfach nichts zu machen und hat am Set jede Mitarbeit verweigert. Er hat dann irgendwann sich nur noch mit dem Namen Blade ansprechen lassen und sich über Post-its, also diese kleinen Zettelchen, unterhalten. Ja, wenn immer er irgendwie das Wort an den Regisseur oder die Produktion wenden wollte, hat er einen Post-it geschrieben und hat das wohl auch nur mit dem Namen Blade unterschrieben. Und war generell genervt, hat sich wohl mit Ryan Reynolds die ganze Zeit gezofft.
Ist ja der, ist ja ein Blade Trinity, ich glaube das nicht mehr
vor. Ja, der spielt der Hannibal, irgendwie heißt er da, und macht schon in dieser Rolle genau das, was er jetzt 20 Jahre später auch in allen anderen Rollen macht, nämlich alle möglichen Witze erzählen. Man kann es auch sehr schön sehen, wenn man zum Beispiel das Behind-the-Scenes-Material sich anguckt, da ist Wesley Snipes fast gar nicht drin, weil der auch hinterher gesagt hat, mit dem Film will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Aber bei all dem ist mein Lieblingstrivia aus sehr vielen Filmen entstanden, denn Steven S. Goyer hat hinterher erzählt, dass es manche Tage gab, wo Wesley Snipes einfach zwar ans Set gekommen ist, aber hat nicht das gemacht, was er sollte und hat sich komplett verweigert. Und es gibt eine Szene im Film, da liegt er auf so einem Tisch. Ich glaube, er wurde für tot angenommen oder nicht. Ich glaube, das ist ganz am Ende gewesen. Und die Ansage war, Blade erwacht jetzt und schlägt dann um sich, weil er von, glaube ich, anderen Vampiren oder von Menschen untersucht werden sollte. Und Steven S. Goyer sagt, los geht's, und Wesley Snipes liegt da und macht die Augen nicht auf und bewegt sich nicht. Und diese Szene mussten sie immer und immer und immer wiederholen. Und Wesley Snipes hat sich einfach geweigert, die Augen aufzumachen und blieb einfach liegen.
Das ist ein bockiger Mistkerl.
Ja, ja. Und wie sie es dann gelöst haben, ist wahrscheinlich eine der abstrusesten Einsätze von Computereffekten, die ich je gesehen habe. Im Film sieht man das nämlich noch. Er macht die Augen dann auf, aber mit CGI. Die haben das hinterher, mussten sie seine Augen Computer animieren. Das sieht man auch, wenn man drauf achtet. Ich habe mir die Szene vorhin extra nochmal angeguckt. Also falls ihr irgendwie mal schauen wollt, gebt mal ein Blade Trinity Augen oder Eyes. Fake Eyes hilft auch. Da sieht man sehr deutlich, dass die das einfach drauf kopiert haben, wie seine Augen sich öffnen, weil er die einfach zugelassen hat. Die Szene läuft dann nur so weiter, weil sie es wohl irgendwie hinbekommen haben, ihn dazu zu bewegen, die Menschen, die dann in dem Raum mit ihm sind, zu vermöbeln. Aber das ist wahrscheinlich die abstruseste Sache, die ich je gehört habe, dass der Schauspieler sich weigert und dass sie dann mit Computereffekten...
Weil der Regisseur nicht gekommen ist. Vom ersten Teil.
Weil
der Film so schlecht ist.
Das Drehbuch fand er doof, Ryan Reynolds fand er doof, die Sidekicks...
Der ist doch sowieso von der Bildschirmfläche verschwunden wegen Steuer. Was war denn das Thema bei ihm?
Steuer eine Zeit lang, aber generell war der, glaube ich, auch schwierig.
War der so schwierig,
ja.
Ich finde jetzt so krass, kommt ja bald das Remake von, und das braucht wahrscheinlich keine Sau, weiße Jungs bring's nicht, White Men Cannot Jump, kommt ja ein Remake auf Disney+, wo ich so denke, wirklich, das mit Woody Harrelson ist doch super.
Naja, der war ja in einem richtig guten Film mit Eddie Murphy, Dolomite Is My Name hieß der, den mochte ich sehr, dann war er in Prinz aus Zamunda 2 kurz zu sehen. Da war er wieder, auch wie in Dolomite Is My Name, war er auch schon das absolute Highlight, und Prinz aus Zamunda 2 war ja nun wirklich nicht dolle, aber da war er für mich der Knaller. Und jetzt habe ich die Tage gesehen, da wurde mir ein Trailer angezeigt mit ihm. Der muss jetzt wohl wieder in irgendwas mitspielen.
Ja, jetzt ist er ja langsam wieder ein bisschen mehr so
dabei. Der würde mich freuen, der ist ja eigentlich ein brillanter Schauspieler. Der ist ja richtig gut. Der ist dann irgendwann in so eine Rollenwahl abgedriftet, wo er dann so Action-Murks gemacht hat. Da hat er schon eigentlich ganz gut gepasst, aber eigentlich ist der Charakterdarsteller und mal gar kein Übler. Und ich glaube, irgendwann muss ihn so die Midlife-Crisis erwischt haben. Patton Oswalt meinte, dass er einen regelrechten Mental Breakdown am Set hatte und dann einfach komplett verweigert hat. Also wie so ein bockiges Kind, und ich meine, die Augen dann nicht aufzumachen, wenn du sollst, und dann halt, dass Computereffekte eingesetzt werden müssen. Das ist Next-Level-Shit, finde ich. Deswegen,
richtig absurd.
Ja. Achso, übrigens, kleines Bonus-Trivia. Da muss ich sehr lachen. Das habe ich jetzt nämlich, hatte nochmal nachgelesen, wie war das ganz genau, und da habe ich ein anderes Trivia gelesen, das konnte ich kaum glauben. Der erste TV-Spot-Trailer. Es gibt ja die normalen Trailer, die wir dann auch online gucken können, und die im Kino laufen, und dann gibt es die TV-Spots. Die sind meistens so 30 Sekunden. Und der erste, der für Blade Trinity angefertigt werden musste, wurde nach einem Tag wieder zurückgezogen und musste neu angefertigt worden. Kannst du ungefähr, ich meine, es ist jetzt sehr ins Blaue hinein, aber kannst du dir vorstellen, warum?
Nein.
Jessica Biel wurde da als Jessica Alba bezeichnet. Die haben den Namen der Hauptdarstellerin oder einer der Hauptdarstellerin einfach komplett verwechselt. Das kann ja wirklich wahr sein. Das musste ja auch erstmal passieren. Also diese ganze, die ganze Produktion ist cursed. Also wirklich nur cursed. Da könnte man auch wieder ein eigenes Video zu machen und du wirst jetzt sagen, warum machst du es nicht? Und ich sage dann, schauen wir mal.
Ich musste gerade, aber weißt du, Jungs, bringst du dich an Woody Harrelson noch denken? Da fällt mir eigentlich ein Trivia ein, was ich erst nächste Folge bringen sollte. Soll ich dir eins verraten?
Bitte, komm.
Aber ich wollte es erst nächste Folge machen.
Hau raus.
Ich bin jetzt übrigens gerade im Urlaub, während ihr das hier hört. Gönnt mir es. Das ist eine schöne Grüße vom Mittelmeer oder so. Okay, ich habe an Woody Harrelson gerade gedacht. Wusstest du? Ich wusste es nicht. Vielleicht wusstest du.
Dass er Schach spielen kann?
Nee, dass Woody Harrelson und Matthew McConaughey, dass die wahrscheinlich Halbbrüder sind.
Was?
Das hast du mal gewusst?
Nee.
Das hat jetzt auch der eine den anderen bestätigt. Die wollen einen DNA-Test machen. Weil der Vater, ich weiß jetzt nicht, ob von McConaughey oder mit Dings, hatte eine Liaison mit der Mutter vom anderen.
Echt? Und das haben die jetzt erst herausgefunden?
Ungefähr der Geburtszeit. Und ich weiß nicht mehr genau, entweder McConaughey oder Woody Harrelson, die neigt ja auch irgendwie der eigentliche Vater schon früher in der Kindheit so von wegen, das sei nicht sein Sohn. Und das Thema gab es wohl schon lange und die wollen jetzt wohl auch einen DNA-Test machen. Scheint so.
Das wäre mega lustig.
Könnten die Halbgeschwister sein.
Oh, wollen wir beide mal einen DNA-Test machen? Weil ich finde, wir sind ja auch wie Brüder.
Bei dir kommt dann so Schäferhund raus.
Mensch. Es gibt dieses geile Meme von uns, das hat uns mal irgendein Zuschauer geschickt, wo ein Labrador neben so einer Kreatur, neben so einem Werwolf sitzt. Und bei dem Labrador steht Robert Hofmann dran und bei dem Werwolf steht David.
Ja, da siehst du dich, ne?
Nee, das hat jemand anders gesagt.
Ja, aber du rezitierst ja. Da siehst du dich. Ja, doch, erinnere ich mich jetzt, wo du es sagst.
Labrador ist doch süß.
Ja, das ist so die Einsteigerklasse.
Was ist denn die Aussteigerklasse?
Naja, so traumatisierte Hunde aus dem Tierheim, das ist die schwierigste Hundeklasse. Du kriegst ja eigentlich auch keine Hunde so aus dem Tierheim, zum Beispiel, wenn das dein erster Hund ist.
Mhm.
So, du musst du vorher schon gehabt haben. Und Cooper, unser rumänischer Straßenhund, der hat ja auch am Anfang schon ganz schön Knacks weg. Der hat auch richtig viel Erziehung gebraucht und so und ganz viel Liebe. Und Labradore und auch so Golden Retriever, ich meine, jeder Hund kann freidrehen nicht, aber gelten als sehr anhänglich bei Menschen, ein bisschen verfressen, sehr liebevoll, immer darauf achten, wo man gerade ist, so als sehr, sehr zugetan. Und das sind so zwei Rassen, die einem immer so ein bisschen empfohlen werden als Familienhunde, Einsteigerhunde. Labradore nochmal sehr wasserliebend. Da kannst du wohl an keiner Pfütze vorbeigehen, ohne dass du einen nassen Hund wieder kriegst.
Wir haben bei uns, da wo wir wohnen, gibt es so einen großen Springbrunnen und da gibt es so einen riesigen Labrador. Flocke hasst den auch, weil Flocke hasst ja eh alle anderen Hunde, aber den nochmal im Speziellen, weil der immer in diesem riesigen Ding badet und dann quitschnass kommt und an Flocke herummachen möchte. Und Flocke nicht nur den Kontakt nicht mag, sondern auch den nassen Kontakt nicht möchte.
Ja, also sind sehr wasserliebend. Und damit herzlich willkommen zu zwei wie Pech und Schwafel. Ich habe einen der teuersten französischen Filme aller Zeiten für euch heute mitgebracht.
Okay, krass. Ich habe
Asterix und Obelix.
Ich habe für euch eine der, ich weiß gar nicht, wie teuer das war, aber ich habe für euch eine Serie mitgebracht.
Star Wars?
Eine Anthologie-Serie.
Visionen.
Star Wars Visions.
Visionen.
Staffel 2.
Und jetzt rede ich endlich mal über Talsa King und Pearl haben wir beide gesehen. Das Prequel zu X.
Mhm.
Ganz viel gelobt im Vorfeld. Dann haben David und ich es gesehen und wir haben unterschiedliche Meinungen.
Ja. Robert hasst wieder alles. Er ist nämlich eigentlich der Werbe von uns beiden.
Ich hasse wieder alles. Gina hatte jetzt übrigens letzte Woche inzwischen schon Guardians geguckt und hat gesagt, ihr müsst es fünfmal geweint bei dem Film.
Aber das finde ich ganz interessant.
Ja, wie ist denn der Rücklauf jetzt? Weil du hast ja gesagt, dann, wenn die Leute ins Kino gehen.
War interessant zu sehen. Also bei YouTube ist es, ich würde so sagen, 2 von 3 Meinungen sind positiv in der großen Fülle.
Über den Film.
Mhm. Wobei sich das ganz gut ausgleicht. Also du hast so immer so 2 Kommentare, der würde, ja, verstehe ich gar nicht, ich musste weinen. Und dann gibt es mehrere Leute. Also ich habe niemanden, der schreibt, es ist scheiße, aber es gibt eine ganze Menge, die sagen, oh ja, ich war auch enttäuscht. Und enttäuscht heißt bei manchen auch so 3 Sterne manchmal. Das sehe ich auch bei Letterboxd. Das ist wirklich ein starkes Gefälle. Es sieht so wirklich wie so eine, wie die bei diesen Radiokurven so ein bisschen aus. Und dementsprechend, das ist schon, geht mehr in die positive Richtung, aber man merkt deutlich, das ist jetzt auch kein Super Win, aber das hast du ja bei allen Filmen. Es gibt, Super Win. Ist, glaube ich, ja, mir würde jetzt kein Film, es gibt natürlich so Sachen wie Der Pate, ja, wo du wirklich lange suchen musst.
Selbst beim Dune-2-Trailer haben mir Leute geschrieben, der erste Teil war so langweilig.
Ja, du findest genau.
Immer jemanden.
Avatar 2 verstehe ich natürlich noch am ehesten, weil, ne.
Ich glaube, Herr der Ringe 3. Weil dann sind die Leute schon bis zum dritten Teil gekommen. Ich glaube, es findet sich fast keiner, der sagt, Herr der Ringe 3 ist blöd. Weil da sind schon alle, die es nicht sehen wollen, ausgesiebt
worden. Ja, ja, ja. Aber eben, also es gibt, glaube ich, wenige Filme, wo du dann so eine einhellige Meinung hast, aber ey, ist doch auch egal. Ich meine, wenn du 5-mal geweint hast, super, freut mich für dich. Ich hätte auch gerne 5-mal geweint, aber ich kann nicht weinen.
Du kannst nicht weinen?
Ich kann nicht weinen.
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Bei der Geburt.
Der Chuck Norris mit Tränen, oder was? Bei der.
Aber ich weiß nicht mal, ob es Tränen waren.
Stell
mir gerade
vor, wie sie dich rausgezogen haben, die auf den Hinterklatschen müsstest eigentlich schreien und du schon so, fände ich blöd.
Nee, wie Wesley Snipes. Ich habe mich einfach geweigert und ich habe nach Kiffe gestunken.
Du hast geweigert und nach Kiffe gestunken. Okay, dann lass uns doch mal anfangen. Womit fangen wir denn an? Such's dir aus.
Ich würde sagen, wir machen beide die Sachen als erstes, die wir jeweils nicht gesehen haben. Taisa King und, ich habe ja auch noch Asterix nicht gesehen.
Ja. Also fange ich damit an, damit wir im Versatz sind. Also, Asterix und Obelix, mein lieber David. Im Reich der Mitte heißt der neue Film. Ja?
Wann war der letzte? Weißt du das noch?
Nö.
Die sind ja schon eine Weile nicht mehr mit Gérard Depardieu, oder?
Das erste Mal jetzt.
Ah. Aber?
David ist drin.
Ist ja, und der Asterix ist ständig durchgewechselt, glaube ich.
Kann sein.
Ne?
Das ist jetzt die fünfte Realverfilmung, die existiert und die erste, die nicht auf einem Comic basiert. Und
weißt du, dass Hand of Blood einer seiner Lieblingsfilme, einer dieser Realverfilmungen ist? Ich kann ja nicht mal sagen, welche. Ich glaube, Asterix, die es gab, glaube ich, so mal einen Kleopatra-Film in der Realverfilmung.
Das ist ja super weird.
Ja, wir hatten mal gefragt für damals Tinseltown, was sind deine Lieblingsfilme? Und ich meine, er ist ja auch so ein halber Troll. Ne? Vielleicht hört er sogar hier zu. War ja auch schon zu
er
Gast.
Er hat doch gesagt, er hört jede Folge.
Yeah.
Vielleicht nicht mehr.
Ich glaube nicht mehr.
Wie nicht mehr?
Naja,
was ist denn das?
Ja, die Freundschaft ist dadurch auch
was
hat stark gelitten.
Was soll das denn jetzt? Das finde ich ja blöd.
Naja, bei Podcast muss man sagen, du hast dann diese Phasen, dann hörst du.
Nee, nicht bei uns.
Ja, nicht bei uns.
Verstehe ich
mir genauso. Und da hat er ja zum Beispiel auch Werner Beinhardt genannt.
Das verstehe ich ein bisschen.
Also ich habe natürlich auch so Lieblingsfilme wie Kein Pardon oder der erste Otto-Film, wo ich sage, wenn wir in die Liste gehen der 100 besten Filme und dann so zu Platz 79 kommen, da würde ich so einen Film dann erwähnen. Aber ich glaube, in den 5 besten Filmen, Werner Beinhardt, interessant. Sag ich mal, interessant.
So, Asterix und Obelix.
Ja.
Im Reich der Mitte heißt der neue. Mhm. Was ist das Reich der Mitte, David?
Hier Mittelerde.
Ja, also Gallien 50 vor Christus, wie immer, alle streiten sich so. Der die Fische verkauft, kommt mit dem nicht klar, der Schmied ist. Und Trubadix trällert wieder seine Melodie, als plötzlich eine Kutsche auftaucht. Und an dieser Kutsche ist die chinesische Prinzessin, weil die Kaiserin von China wurde entführt. Und diese chinesische Prinzessin hat noch eine Begleiterin dabei, die ihre Bodyguard ist. Während Asterix und Obelix mal wieder auf Wildschweinjagd sind, Asterix schon sagt, ich würde gern weniger Fleisch essen, wir sollten uns doch gesünder ernähren. Und er will auch vom Zaubertrank lieber nicht mehr so viel trinken, propagieren also so ein bisschen pflanzliche Ernährung und so. Und dann geht es darum, sie brauchen halt Hilfe. In China braucht man Hilfe von Asterix und Obelix, die Kaiserin zu befreien, weil das ist ein riesiges Machtvakuum. Während parallel Cäsar und Kleopatra im Streit sind, weil Kleopatra hat sich in den griechischen Athleten verliebt, der ist international bekannt und Cäsar sei nur in Rom bekannt. Und das kann Cäsar nicht auf sich sitzen lassen und muss das Machtvakuum in China jetzt ausnutzen und will China erobern. Das ist die Geschichte.
Klingt super scheiße.
Ist auch super scheiße.
Ja, krass.
Der Film hat wirklich 62 Millionen Euro gekostet. Das ist damit einer der Top 10 teuersten französischen Filme aller Zeiten. Also, dass ein einzelnes Land so viel Geld stemmt in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob es das schon jemals gab, solche Beträge für einen Film in die Hand zu nehmen. Und Regisseur Jean Canet hat 500.000 Euro bekommen und hätte noch 1 Million bekommen, wäre der Film in Frankreich von 7 Millionen Kinobesuchern besucht worden. Hat aber nur 6. Muss ich aber trotzdem sagen, Respekt. 6 Millionen Leute haben sich den Film dort angeguckt. Und was dann passiert, ist ein Film, der hat krass tolle Ausstattung immer wieder. Die Sets vom gallischen Dorf, was sie da von den römischen Feldlagern, die haben Szenen mit aber hunderten Statisten. Ne? Wahrscheinlich sah die Kohle auch reingeflossen. Das sieht total aufwendig aus.
Haben die nicht auch Zlatan Ibrahimovic?
Das ist das eines der weirdesten Dinge. Zlatan Ibrahimovic spielt Antivirus, einen Krieger, der alles alleine wegmetzeln kann. Aha. Das ist so richtig absurd, der sich auch irgendwann verletzt auf dem Feld und dann so rausgetragen werden muss, wie auswechseln.
Falls ihr ihn nicht kennt, Fußballer.
Ein großer, bekannter, einer der bekanntesten, die es überhaupt gibt. Aber ich sag dir mal so ein bisschen die Gag-Qualität, die auch so slightly racist ist. Also ein chinesischer Prinz heißt zum Beispiel Dancing Queen. Also wirklich Dancing Queen. Gott. Einer heißt Tofu. Der Verwandte von Trubadix heißt Remix.
Und naja, man muss sagen, das ist ja schon,
das gibt's
immer,
schon immer wieder.
Das gibt's
dann gibt es Biopics, der schreibt das Bio, die Biografie von Cäsar und es hört nicht auf. Das hört nicht auf. So. Ich weiß, genau den, das hatte ich auch so. Ey, das gehört schon dazu. Dann war ich so, nee, Mann, das ist viel zu viel. Und dieser Film, da hast dann auch eine, die auftaucht, dass sie viel zu große neue Kleider bekommen haben, die Frauen in Rom, und dass Frauen ja völlig unterrepräsentiert sind im Senat und in der Armee. Und dann wird sich aber nur darüber lustig gemacht. Das heißt, so Themen wie Frauen sichtbar machen oder meinetwegen pflanzliche Ernährung oder so, die werden dann so genommen als Vehikel, um sich lustig zu machen. Anstatt zu sagen, hey, wir haben ein junges Publikum, entweder wir thematisieren das wirklich und lassen es einfach einfließen in den Film, als wäre es die neue Realität, oder wir lassen es außen vor, machen einfach einen Asterix- und Obelix-Film, so wie wir das kennen, halt eine abenteuerhafte Geschichte. Der fühlt sich auch hier und da märchenhaft an, aber Asterix, mit dem, der hat so gar keinen Charme. Ja, der soll da doch lieber Regie führen und nicht noch als Hauptdarsteller da auftreten. Der verliebt sich nämlich, genauso wie Obelix. Und während der Obelix-Darsteller, der sich 20 Kilo drauf gefuttert hat.
Ach, der Asterix-Darsteller ist auch der Regisseur.
Ja, ja. Ist der gleiche. Beide verlieben sich jeweils einmal in die Prinzessin und einmal an die Beschützerin der Prinzessin. Und während das bei Obelix wirklich süß und knuffig wirkt, und ich so denke, da ist wirklich ein bisschen was Schönes drin, was ich toll fand, ist so Asterix so unsympathisch und auch so eifersüchtig und so ein bisschen Stalker. Und du weißt bei dieser Geschichte, wo will das hin? Und dann hast du Vincent Cassel, oder wie er ausgesprochen wird, den ich eigentlich richtig gerne sehe, der gerade in die drei Musketiere wieder mit einer guten Aura auftrumpfte als Cäsar, ist er dann irgendwann im Kampf und zieht ein kurzes Schwert, und dann gibt es Witze über, oh, hat der ein kurzes Schwert? Und dann gibt es Witze über, die Taube kackt ihm aufs Hemd, und dann schickt er eine Brieftaube an Kleopatra, die kommt dann in einer anderen Form nach 5 Sekunden wieder mit so WhatsApp oder SMS-Sound, der so ankommt wie, oh, das ging ja schnell heutzutage, um so
klingt
in die
nach einer
moderne,
deutschen Komödie.
Die ganzen Effekte von deutschen Komödien sind drin.
Ja, ja.
Und ich dachte so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ich habe immer wieder gedacht, ey, das ist so bitter.
Ja.
Also Asterix und Obelix hat doch eigentlich genug Magie und doch irgendwie so schon gelebte Charaktere und Geschichte, wo wir uns total wiederfinden können. Und er fängt auch noch ganz süß an, wenn sich so zwei Römer verstecken und zittern, weil gerade Asterix und Obelix in die Ecke kommen mit so Wildschwein im Arm und denken so, wir haben Angst vor euch. Denke ich noch so, ah, da kenne ich sofort Asterix und Obelix in das gallische Dorf wieder. Und ab da geht das rapide bergab. Das ist Asterix und Obelix, 112 Minuten, wo ich sage...
Also der schafft es nicht in die Top 5 von Hand of Blood, sagst du?
Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
Also ich habe die anderen, ich habe keinen davon gesehen, ich habe keine der Realverfilmung gesehen. Also hast du einen Vergleich?
Ich kann mich an keine mehr erinnern. Ich glaube, ich habe mal eine gesehen, aber nee, tatsächlich nicht. Ich habe nur in der Kindheit ganz oft halt, meine Lieblingssache als Kind war immer diese olympischen Disziplinen, die Folge. Das ist ja auch die, also wo er Obelix so viel, wo Obelix so viel isst vor allem und der und Asterix so schnell rennt und sie, das Formular suchen sie auch in der Sache, ne?
Genau.
Ja, das Formular ist
Passierschein halt, A38.
Ja, das ist halt Kult so.
Ja,
ja. Ich habe einige Asterix und Obelix Sachen damals geguckt, aber tatsächlich, ich glaube, ich habe einmal mit Gérard Depardieu gesehen, glaube ich. Könnt ihr wieder auf meinem YouTube-Kanal suchen, was für Kritiken schon existieren, wo ich mich nicht mehr an die Filme erinnern kann.
Ja, echt schade. Also ich hatte tatsächlich ja noch überlegt, gehe ich mit, aber habe dann auch gedacht, ich weiß nicht, ich habe den Trailer, glaube ich, auch abgebrochen irgendwann und auf den Postern nur gesehen. Zlatan Ibrahimovic, was soll das denn jetzt? Deswegen, habe ich mir geklemmt. Aber das
war ein bisschen absurd.
62 Millionen, einfach weg.
Wollen wir mal in mein Lieblingsfranchise reingehen?
Star Wars meinst du? Ja.
Ja, gerne.
Ja, also ich habe da eine gute Nachricht für dich. Denn du wirst heute Nachmittag dann, wenn du nach Hause kommst, wahrscheinlich sofort Disney Plus anwerfen und sagen, da werde ich mir jetzt aber mal gönnen. Hast du die erste Staffel von Star Wars?
Nee, ich hatte das jetzt gesehen. Ich habe es auch nicht in meinen Streaming-Highlights drin gehabt, weil es einfach kein Streaming-Highlight von mir ist. Aber das sah so nach Kinderserie aus. Ist es Schmuck?
Es ist wie, du kannst es dir vorstellen.
Es sah aus wie Star Wars Paw Patrol so ein bisschen. So von
es ist wie
Entschuldigung.
nee. Es ist wie Love, Death and Robots. Also sprich, da ist jemand losgegangen und hat gesagt, hier, das sind verschiedene Kreative und an die geben wir das jetzt weiter. In der ersten Staffel waren das noch ganz viele Animationsstudios aus Japan und deswegen hatte das einen sehr animehaltigen Look und die Geschichten waren auch so anime-mäßig, sagen wir es mal so, weil ich muss sagen, ich habe die erste Staffel damals.
Das heißt, jede Episode ist als Anthology eine eigene Geschichte und von komplett anderen Leuten umgesetzt.
Mhm, exakt, genau. Mhm. Und es war in der ersten Staffel, wie ich fand, zu anime-lastig, deswegen hatte ich die abgebrochen. Die zweite Staffel öffnet sich jetzt aber der Welt und dementsprechend gibt es jetzt Studios aus Spanien, es gibt aus Britannien, unter anderem zum Beispiel Aardman, die Wallace & Gromit Filme machen.
Ist es dann also, auch Stop-Motion?
Genau. Es gibt Stop-Motion mit Knetfiguren, mit Stofffiguren. Cartoon Saloon haben einen gemacht. Das sind die Wolfwalkers zuletzt gemacht hatten zum Beispiel. Und dadurch hast du sehr, sehr unterschiedliche Stile. Also zum Beispiel gleich das erste Ding heißt Sif.
Wie lange ist so eine Folge?
Immer so 20 Minuten. Also ich glaube, das kürzeste sind 17 Minuten und das längste so 23. Also da mittelt es sich ein bei 20 Minuten. Und ist in der Regel genau so lang, dass man das Gefühl hat bei den richtig guten Folgen, oh schade, jetzt endet's, wo ich eigentlich mehr sehen wollen würde, weil du bist so nach diesen 20 Minuten holt dich so einer dieser Kurzfilme in diese Welt ab. Das macht zum Beispiel dieser Sif, aber vor allen Dingen auch Screechers Reach, das ist die Folge von Cartoon Saloon, das ist die zweite. Es gibt eine Folge, die heißt The Pit, da geht's um Sklaverei und du hast bei einigen Folgen das Gefühl, dass dass Star Wars zwar das Universum ist, in dem es, um das es sich dreht, aber die Geschichten sind sehr singulär. Das sind sehr Dinge, die haben mal nichts mit den Skywalkers zu tun. Da geht es nicht nur um Jedi gegen Sith, sondern in der ersten Folge wird zum Beispiel das Leben von einer Frau, die war mal Sith, beleuchtet und wie geht sie jetzt damit um? Die Atmen-Episode ist natürlich typisch klamaukig, so wie sie das immer machen. Deswegen war das auch eine der für mich schwächsten. Aber es geht zum Beispiel auch um andere Facetten der Macht, die man so in den Filmen und Serien zum Beispiel noch nicht gesehen hat. Und weil das aber eben recht knackig ist, ist es bei den schwachen Folgen so, dass man denkt so, oh ja, hat jetzt auch gereicht, 20 Minuten. Aber bei den vielen, und das ist der überwiegende Teil, ich fand zwei Folgen nur mittelmäßig. Und alles andere fand ich gut bis sehr gut.
Wie viele Folgen gibt es?
9. Sprich, da drin sind wirklich 7 starke 20-Minüter, die unter anderem mit einem Stil aufwarten. Die erste Folge Sif hatte ich gerade angesprochen. Das sieht aus, als hätte jemand den Zeichenstil von Spider-Man Into the Spider-Verse genommen und nochmal verexpressionistisch. Also es sieht nochmal künstlerischer aus. Und dann gibt es die Stop-Motion-Sachen. Es gibt auch einmal eine Sache, die fand ich leider total daneben. Das ist so, ich glaube, es ist ein Inder oder so ein indisches Team, was das gemacht hat. Und das sieht leider so ein bisschen aus wie diese ganz billigen Barbie-CGI-Animationsdinger, die du auf Netflix zum Beispiel dir angucken kannst. Also so, leider so Kika-Format. Und das ist aber wirklich die einzige, die vom Design her komplett rausfällt. Der Rest ist einfach berauschend optisch. Und ich finde, es ist so als kleiner Happen, den man dann ja bei Disney Plus auch kostenlos sich angucken kann, also kostenlos im Abo, ist das was Nettes, wo ich dann dachte, ach, eigentlich ist das was ich mir auch für andere Sachen wünschen würde. Also nehmen wir mal an, jetzt würde bei Terminator oder Alien oder Harry Potter oder so, würde irgendjemand sagen, hier alle kreativen Studios, die jetzt gerade richtig groß sind und die vielleicht auch Zeit haben, wie es ja Love, Death & Robots auch gemacht hat, die ja an wirklich große Namen zum Teil herangegangen sind, die wir nur nicht so wirklich kennen, weil sie zum Teil Werbung machen, weil sie für Computerspiele arbeiten, aber die einfach richtig gut mit CGI-Animationen sind und hier halt auch zum Teil mit klassischer Animation und er hat seine eigene Geschichte und darf seinen eigenen Stil verwenden. Ey, was da für krasse Sachen bei rauskommen würden. Und ich glaube, das wäre nochmal toller, wenn es nicht mehr mit Star Wars zu tun hätte. Weil das 10. Lichtschwert, ich kann es mittlerweile einfach nicht mehr sehen. Muss aber sagen, dass mich die Serie doch noch genug abgeholt hat. Es spricht für Star Wars, jetzt sage ich es einfach mal, Visionen 2 oder Staffel 2. Das könnt ihr euch jetzt angucken. Und dann könnt ihr auch mal in die erste Staffel reinschauen. Wie gesagt, konnte ich nicht ganz so viel mit anfangen. Aber mehr von sowas gerne. Und das zeigt, dass wenn du die Fackel so ein bisschen aus der Hand gibst oder wann immer Disney...
Das Lichtschwert.
Ja, das Lichtschwert. Wenn du das Lichtschwert aus der Hand gibst und wann immer Disney nichts mit der Produktion zu tun hat, wird Star Wars offenbar richtig gut. Und deswegen...
Na, ich glaube, die sind ja da trotzdem Entscheidungsträger und Disney produziert das ja dann nicht selbst, das ist ja schon Lucasfilm, die das sonst machen.
Naja, insofern. Aber Lucasfilm gehört jetzt nicht, also von daher ist okay. Wahrscheinlich haben sie...
Ich glaube, Kathleen Kennedy macht da schon vieles auch in Eigenregie und wo Disney das, ich glaube, dann mehr oder weniger absegnet. Also ich, ja, in letzter Instanz haben die ein Veto, aber ich glaube, die lassen die schon auch viel machen in dem Universum.
Ja, es wäre absurd zu sagen, hier macht mal und dann, wenn sie machen, sagt man, nee, das solltet ihr jetzt aber nicht machen. Mhm. Also es ist ein interessantes Experiment, das auch dank der Streamer überhaupt funktioniert. Das hatte ich damals bei Love, Death & Robots ja gesagt. Das hier würde es nicht geben, wenn es die Streamer nicht gäbe. Und bei aller Kritik.
Aber willst du es auch auswerten?
Ja, eben. Ne, früher hast du sowas wie Animatrix auf DVD rausbringen müssen und hast gehofft, dass der Hype um Matrix irgendwie für Verkaufsabsätze führt. Und jetzt kannst du es da hinpacken. Gefühlt bekommt davon aber niemand so richtig mit. Also ich erlebe jetzt auch keinen Hype online zu Star Wars Visions.
Ja, für mich wirkt es so auf den ersten Blick auch so kindlich verpackt, dass ich dachte, hey, ich bin gar nicht Zielgruppe. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen verguckt.
Und das sagst du als jemand, der gerne Animationsfilme guckt. Das überrascht mich.
Nee, als Zielgruppe, auf die jetzt aus Marketing-Sicht man zielen wollte. Nicht, ob mich das jetzt anspricht. Aber ich gucke mir parallel nochmal genau das jetzt hier an, wie das aussieht. Ich gehe mal auf den Star Wars-Reiter bei Disney. Visionen, ja, das sieht sehr kindlich aus.
Kannst du den Trailer ja mal nebenbei anlaufen lassen, ohne Hintergrundmusik.
Ja, sehe ich, ja.
Also ich sag hier nochmal an alle Entscheidungsträger da draußen, du sagtest ja letzte Folge, Konstantin hört dir zu. Konstantin, holt euch die Rechte an Alien, Terminator oder einem anderen und dann bitte genau sowas umsetzen. Und dann zum Beispiel, wir beide könnten doch mit Buntstiften auch mal was
ich
malen.
Kann gar nicht malen.
Ich auch nicht. Aber es wäre doch, ich glaube, die Leute würden es sehen wollen.
Ja, das ist was anderes.
Stop Motion von David Hein und Robert Hofmann. Der zwei wie Pech und Schwafel.
Stop Motion ist was anderes als so Buntstifte malen, David.
Naja, du machst es ja
mit
dann.
Mit Knete wird es noch schlimmer für mich. Also wirklich.
Stop Motion ist ja dann im Grunde, ne, wenn du das hier dieses Daumen.
Ich habe schon mal Stop Motion gemacht.
Ja?
Für Universal haben wir mit den Lego-Figuren,
ne?
Das fahren lassen.
Ich erinnere mich. Ja,
ja, das war im Grunde war das Stop Motion.
Also kleiner Tipp von mir.
Teilzeit King willst du wissen?
Wollte ich wissen.
Gar kein Problem. Könnt ihr inzwischen auf Paramount Plus euch komplett anschauen. Das hat jetzt einen Delay von, glaube ich, 4-5 Monaten im Vergleich zu den USA, bis es komplett hier sehbar ist. Sylvester Stallone in seiner ersten Serienrolle darf, und das sage ich einfach ganz kurz, er spielt Dwight Manfredi, 25 Jahre saß er im Gefängnis, gehört mit zur New Yorker Mafia, kommt raus, bekommt aber nicht den Respekt, den er eigentlich verdient. Und auch nicht dafür, dass er seinen Kopf ein Vierteljahrhundert hingehalten hat. Und die sagen ihm mehr oder weniger, verpiss dich. Und er sagt so, wohin? Und sie sagen ihm, Oklahoma. Talza. Und er so, okay. Und zieht da sein neues Business auf. Dort, also in der ersten Folge, nimmt er schon den ersten Marihuana-Store auf seine Payroll und baut da so langsam sein Geschäft auf. Taylor Sheridan hat den Stoff wiederentwickelt. Also nachher, der ist ja immer so, wenn es so Neo-Western-mäßig wird, so Wind River, Hell or High Water, Sicario, 1883, Yellowstone, Mayor of Kingstown.
Mayor of Kingstown hat mir übrigens neulich ein Zuschauer geschrieben, dass das die beste Serie sei, die er seit Ewigkeiten gesehen hat.
Zweite Staffel wird gerade veröffentlicht, habe ich immer noch nicht reinschauen können.
Ja,
aber ist auch
ich
Taylor
muss mir
Sheridan.
Das auch endlich mal angucken.
Gerade auch so mit dem Jeremy Renner Sachen im Hintergrund bin ich. Also will ich auf jeden Fall auch schauen, aber ich hätte gerade bei Paramount Plus zwar eine Koop, aber ich merke, der Yellowstone endet ja jetzt nach der 5. Staffel, aber neue Geschichte ist schon wieder angekündigt. Eine neue eigene Serie. Ich will endlich The Offer sehen, weil du auch davon gesagt hast, das ist richtig gut. Und ich komme nicht so richtig hinterher, aber lieber so rum, dass da gute Stoffe auf mich warten, als dass ich das Gefühl habe, was soll ich denn jetzt noch schauen?
Hast du denn, weil ich habe den Trailer gesehen und konnte den gar nicht einordnen. Ist das jetzt hier so Comedy, so wie damals dieser Oscar, den er ja gedreht hatte? Oder ist es, weil Taylor Sheridan hört sich ja eigentlich nach
es
ein bisschen
so,
härtere Gangart an?
Es ist so härtere Gangart. Also die ersten drei Episoden sind ab 12, die anderen ab 16 Jahren freigegeben. Aber mit so einem unterhaltsamen Faktor, dass du das Gefühl hast, wo Dwight aufschlägt, wird eben doch aufgeschlagen. So, und der baut da sein Business auf. Da kommen ihm Behörden in die Quere, seine eigene Familienvergangenheit, seine eigene Mafia-Vergangenheit, aber auch andere Gangster, die Begehrlichkeiten haben. Und er mit seiner Art und Weise, wenn Sly auftaucht, sein Jackett zurechtzupft und das Ding jetzt auf jeden Fall hier klar machen will und sich das und auch so die Leute unter seine Fittiche nimmt, merkst du, das ist die Rolle, die er immer spielen wollte. Der hat italienische Wurzeln, man hat ihn in Hollywood nie gelassen, weil er nicht genug Mafia-Gangster aussieht. Der ist ein Actionstar geworden. Aber du merkst, das wollte der schon immer mal machen. Mhm. Und er spielt er das so gut auf, wie er den Redeemed Award in Creed bekommen hat. Ja? Der ist ein bisschen limitiert, wenn es um Trauer geht. Aber selbst da hat er Momente, wo ich richtig Gänsehaut hatte, wo er Sachen zutiefst bereut. Aber vor allem, wenn er seine Geschäfte aufschlägt und sagt, ich bin hier fremd, du bist hier fremd, also erzähl mir nichts über Heimat und so. Er ist immer, ist schon so einfach so ein Mann in der Großstadt, klare Regeln, aber sehr, sehr, sehr gutes Ding. Und nach der Review merkte ich auch, die Leute finden es alle obergeil. Und hat ist auch direkt, glaube ich, nach der dritten Episode so renewed worden für eine zweite Season. Also da kommt auch mehr. 9 Folgen kannst du jetzt komplett sehen. Macht einfach wirklich Bock. Ja, ist nicht so bitter ernst wie vor allem 1883, was für mich ja gigantisch krasses Erzählen in Bildern und klassischen Western war. Oder so sehr auf so konservative Werte und Ranch-Leben wie Yellowstone, sondern schon so relativ moderner Großstadtdschungel und dass Taylor Sheridan auch Mafia mal wieder ganz spannend findet als modernerer Ansatz von so einem härteren Genre wie dem Western. Also macht wirklich Spaß. Und hast du auch jetzt mal ohne Schmu, wenn ich jetzt auf IMDb gucke und da wissen wir ja so, gehen ab 7,5 so ungefähr die einigermaßen guten Votings los für Serien. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, wie viel und wie gut das da bewertet ist. Aber da ist Tulsa King mit 51.000 Votes, also keine kleine Serie, bei 8,1. Und das ist schon auch so eine Hausnummer. Macht auf jeden Fall Bock. Gerade jemand wie du, der Actionfilme liebt. Ich meine, eigentlich kannst du es doch nicht gucken, oder? Was von Sylvester Stallone auszulassen?
Ja, du hast vollkommen recht. Also es ist eine dieser Sachen, die ich bei Paramount Plus auf jeden Fall nachholen muss. Ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wir hatten jetzt die Tage gerade vor All Mankind angefangen.
Auf Apple, ne?
Genau, und es war mal, du hattest mich vor 2 Folgen gefragt, ob Kali und ich mal eine Serie endlich mal wieder zusammen zu Ende geguckt haben. Und das war, zumindest die erste Staffel war das jetzt so, die zweite.
So am Rutsch oder mehrere Abende?
Nee, schon so fast so an einem Rutsch. Ich glaube, wir dieses Wochenende haben wir das komplett durchgebinged. Und sie hat jetzt die zweite angefangen, da bin ich ausgestiegen, weil das ist dann einfach, das ist zu viel für mich. Aber ja, da bei Tulsa King habe ich Nachholungsbedarf, das werde ich mir die nächsten Wochen mal geben.
Pearl.
Ja, wir hatten vor, wann war das? Letztes Jahr? Nee, schon doch letztes Jahr. Letztes Jahr im ich bin letztes Jahr umgezogen im Mai und ich weiß noch, dass ich X mir angeguckt habe, umgeben.
Von Ty West?
Genau, von Ty West, umgeben von Umzugskartons. Und deswegen muss es eigentlich dieselbe Zeit gewesen sein. X war. Ich weiß, da waren wir auch schon geteilter Meinung, ne?
Fand ich besser als du.
Ja, du mochtest.
Es war so die Geschichte von einem Pornokamerateam, was sich einquartiert bei einem sehr alten Ehepaar auf der Farm, genau, an so einem See, an dem auch Krokodile im Wasser schwimmen.
Wo ich nicht mal gesehen hatte, dass Mia Goth 2 Rollen spielt, nämlich die alte Frau, die da ist.
Die alte Frau namens Pearl.
Pearl, genau.
Und die junge Darstellerin, sie spielt die Freundin, die auch mal will. So rum was, ne?
Ja,
und aber dieses ältere Paar weiß gar nicht, dass sie da Pornofilme drehen wollen. Und dann verläuft sich das in so eine Richtung, wo dieses Paar gerne tötet. Dieses ältere Ehepaar.
Genau. Mit Hilfe eines Krokodils und anderen Stechwerkzeugen. Ja. Und damals hatte Ty West schon angekündigt, das ist nur, und das ist seltsam, der Mittelteil einer Trilogie. Denn jetzt kommt ja Pearl, der die Vorgeschichte zu X erzählt. Also wir erfahren mit Pearl jetzt, wer ist diese alte Frau eigentlich früher
60
gewesen?
60 Jahre früher. Im genau. Jahr 1918.
Und geplant ist noch Maxine mit 3X, also Triple X, also irgendwas mit Porno wahrscheinlich wieder. Das ist, glaube ich, die Fortsetzung von X dann, aber so richtig bin ich mir auch nicht sicher. Ist jetzt auch in den USA noch nicht gestartet. So, und deswegen bin ich gestern ins Kino gegangen und dachte so, oh Gott, ich habe keinen Bock. Ich mochte nämlich X gar nicht. Das war, ne, da hat man mir so Slasher-Gedöns vorgesetzt, weil ich schon tausendmal gesehen habe. Und das wollte aber sexy sein, war es aber dann nicht wirklich. Und die Kills waren nicht wirklich überzeugend, die Charaktere nicht richtig charismatisch. Er hat für mich nicht funktioniert. Also wollte ich den gestern ehrlich gesagt gar nicht wirklich gucken. Und dann war das so eine ganz interessante Reise, die ich so ganz selten im Kino habe, wo ich am Ende, weiß ich noch, ich bin aus dem Kino gekommen, habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin in die Sonne gefahren und hatte richtig gute Laune, richtig gute Laune. Und habe dann hinterher gedacht so, meine Fresse, du hast gerade einen Film gesehen, wo eine Frau langsam wahnsinnig wird und Leute ersticht und du hast gute Laune, wie kommt denn das? Aber das hat, glaube ich, wirklich auch daran gelegen, dass ich seit langem mal wieder einen Film gesehen habe, der vor allen Dingen aus der Horrorrichtung, jetzt mal Evil Dead außen vor gelassen, aber Evil Dead kannte man schon. Ne? Evil Dead fühlte sich sehr samey an, hatte ich ja auch gesagt, das ist einer der Kritikpunkte daran gewesen. Pearl wirkte aber irgendwie frisch. Weil ich da ein paar Sachen gesehen habe in dieser Vermischung, die ich noch nicht kannte. Aber auch, weil ich so krass überrascht wurde, dass ich am Anfang da sitze und dann merkte, oh, das ist aber gar nicht gut. Also der erste Klick machte bei mir die Filmmusik. Die Filmmusik klingt endlich mal wieder so wie...
Gar nicht mal schlecht, meinst du? Du saßt da, merktest, das ist gar nicht gut.
Ach so, ist gar nicht mal schlecht. Ja. Genau. Und die Filmmusik zum Beispiel wirkte so wie so in den 30ern, 40ern, 50ern, wo es noch die...
Ja, die ganze Auflösung. Ist ja so.
Genau, die ganze Auflösung, so also das, ihr könnt es sich vor, es wirkt ein bisschen so, als hätte Ty West gedacht, die Vorgeschichte, da mache ich jetzt mal Zauberer von Oz draus. Ja, nur, dass in meinem Zauberer von Oz die böse Hexe mit im Haus wohnt von Dorothy und Dorothy kommt aus Kansas leider nicht raus und sticht deswegen auf alle ein und dann gibt es noch eine Sexszene mit einer Vogelscheuche. Und das Ganze ist aber in Farben gedreht, die erinnern an die alten Technicolors-Zeiten. Wenn ihr euch entsinnt, ich glaube sogar der Zauberer von Oz war der erste Film, der in dieser neuen Technik gedreht wurde. Es war damals ja eine Erfindung des Kinos, um die Leute viele sind ja dann zum Fernseher rüber gewechselt, beziehungsweise die große Angst der Kinomacher war ja, dass niemand mehr ins Kino geht, weil das Fernsehen die Leute alle zu Hause behält. Also haben die sich da alle möglichen Techniken ausgedacht und Technicolor war einfach so völlig überdrehte Kontrastwerte. Und das hat der Film auch. Und diese Musik stammt auch aus dieser Zeit mit echten Themen. Ich finde den, du merkst, da ist plötzlich wieder ein volles Orchester mit Geigen, die genau diese alte Musik spielen, die ich heute im Kino vermisse, weil ganz vieles nur Fahrstuhlmusik meets Hintergrundrauschen ist. Jetzt gerade erst wieder die Tage gehört bei, ja, unter anderem Citadel, das wir letzte Woche besprochen haben. Da gibt es dieses, was so wirklich eins zu eins aus Jason Bourne genommen wurde, weil sich irgendwann mal durchgesetzt hat, aha, das ist dieser Sound, den assoziieren Leute einfach mit diesem Agenten-Spionage-Ding. Mittlerweile machen wir auch. Und es reicht. So, und dann hast du halt einfach nur diesen Teppich aus Geräuschen. Und hier hast du Themen und musikalische Motive, wo ich dachte so, was ist denn hier plötzlich los? Und dann ist Pearl aber auch, gespielt von Mia Goth wieder, die macht das so gut. Die hat mir so gut gefallen und die Geschichte, wo es dann auch um ein sehr kaputtes Verhältnis zur eigenen Familie geht, aber auch eine kaputte Frau, die schon in, glaube ich, einer der ersten Szenen zeigt, dass sie einen mörderischen Instinkt zu haben scheint. Und da entstand dann plötzlich vor mir...
Scheint.
Ja, ich will nicht spoilern. Gut, ne? Ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, was passiert, aber ich sage scheint. Und dann wird plötzlich mit mehr und mehr Laufzeit da sowas raus, wo ich dann am Ende dachte, das ist wie American Psycho, wie Hannibal Lecter. Da ist gerade vor mir, vor meinem Auge, so eine neue mögliche Kultfigur. Ich glaube, dafür ist der Film nicht groß genug, aber ich hatte das Gefühl, das ist eine dieser Psychopathinnen oder Psychopathen, an die man sich noch lange erinnern wird, weil es auf der einen Seite ein interessantes Psychogramm ist, was eben als Psychogramm funktioniert. Also du kannst die Motive von ihr nachvollziehen. Du kannst diesen, immer dann, wenn es ins Wahnsinn driftet, dann eben nicht. Aber so ist es natürlich bei Leuten, die bei denen da oben irgendwas fehlt. Und das spielt sie super eindringlich. Es gibt dann am Ende eine Szene, da hat sie einen langen Monolog, wo ich dachte so, Alter, das ist so gut. Die macht das so krass. Da hält die Kamera 10 Minuten auf sie und die Tränen laufen und sie vergisst den Text nicht. Und so, wie macht man das als Schauspieler? Einfach nur gut. Und der
machen Theaterschauspieler natürlich immer, ne?
Ja, klar. Aber ich bin auch da immer wieder beeindruckt, dass Theaterschauspieler sind ja sehr viel expressionistischer, weil man sie auch in der letzten Reihe noch hören muss. Beim Schauspiel im Film kannst du natürlich sehr viel stillere Nuancen noch haben. Und das macht sie hier. Und ich fand die Storybeats gut. Ich mochte, wie der Film sich entwickelt hat. Ich mochte den Wahnsinn darin. Ich finde, Mia Goff ist wirklich gerade, und wir sprachen nach der Vorstellung mit jemandem, der meinte, er hatte sie schon mal persönlich getroffen, meinte, ja, die ist auch in echt jetzt nicht so eine Figur, wo man sagen würde, nee, die verstellt sich da komplett, sondern die hat auch so Anwandlungen, wo man denkt, da ist schon die richtige getroffen, weil in Infinity Pool war sie ja neulich auch jemand,
den habe ich nicht gesehen bis jetzt.
Ja, und da war sie es ja auch in X auch so ein bisschen, also Mia Goff ist womöglich die neue, ich weiß, gibt es da ein Wort für bei Scream Queen, das ist ja sowas so wie in Slashern normalerweise die schreien, wegrennen. Die neue
Marilyn Manson, keine Ahnung.
Die neue Marilyn Manson. Wieso Marilyn Manson?
Also auch nicht so dunkel, düster.
Also eine, die so vor der Kamera darauf irgendwie abonniert ist, den Verstand zu verlieren. Und das macht, glaube ich, keiner besser. Und ich hätte nicht gedacht, dass Ty West, dem ich bisher immer abgesprochen habe, dass er ein guter Regisseur ist, der hat sich hier keinen Fehler erlaubt. Das war so ein Film, wo ich ihn herauskam und dachte...
Ja, bis auf das Spiel von Mia Goth. Aus meiner Sicht.
Ja?
Das ist für mich, also eine Sache, die ich übrigens sehr mochte noch, die ich ergänzen will, ist die Farbsetzung. Also wenn du siehst, wie die mit Farben umgehen, nicht bloß mit Blut, sondern rote Scheune, rote Tür, rote Tapete. Mhm. Das Haus, in dem Mia Goth wohnt, hat in jedem Raum andere florale Muster als Tapeten.
Es gibt,
und hat
es
immer
gibt
wieder so sehr spannende Farbgebung, hat der ganze Film.
Es gibt so eine Seitengasse, die kommt einmal in einer Szene aus dem Kino, weil sie will, das ist Teil der Handlung, Pearl ist, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Sie will in die große Welt.
Sie will in die große Welt und sie will Schauspielerin,
Tänzerin werden. Und ist zu Hause mehr oder weniger gefangen. Ihr Mann ist im Krieg, wir haben 1918 oder ihr Partner und ihr Vater ist quasi... Hat eine Behinderung und es muss sich gekümmert werden. Sie ist zu Hause gefangen und darf nicht die weite Welt sehen und aus dieser Frustration heraus seine Bedürfnisse unterdrücken zu müssen, das ist das, was irgendwann ein Ventil braucht, was sich entlädt.
Und sie kommt dann in einer Szene aus dem Kino raus und geht in so eine Seitengasse, wo sie einen Kinovorführer treffen wird. Eine schicksalhafte Begegnung. Und in dieser Seitengasse dachte ich so, ach, da gibt es so ein Rohr, das ist rosa angemalt, gleich ganz vorne und hinten schon fast in der Tiefenunschärfe sieht man so Dampf hochsteigen und das gibt es ja heute nicht mehr. Ne, das haben die natürlich
extra. Doch, in den USA gibt es immer noch.
Ja?
Kennst du diese, da sitzen manchmal wie so große Pylonen, wenn du random in New York durchläufst, da kommt ultra viel Dampf raus. Ich weiß gar nicht warum, was da passiert, aber es ist mir jedes Mal in New York oder auch in L.A. aufgefallen, was da unten passiert, weiß ich nicht, da kommt Rauch raus, weißer Dampf.
Naja, genau. Und das ist in der, also, aber du merkst, es ist ein Szenenbild. Und also gerade wenn man das so vergleicht mit vielen Dingen, die wir so gucken, gerade auch so Citadel zum Beispiel, eine Serie, die wahnsinnig teuer war und wo alle Bilder so bläh aussehen. Und hier haben die sich Mühe gemacht, wie du sagst, die Farbsetzung zu kontrollieren. Die Bildgestaltung ist wirklich genau abgepasst und da passt so vieles zusammen.
Weißt du, was der gekostet hat?
Pearl? Ah, lass mich raten. Ich würde mal so sagen 45 Millionen?
Eine Million.
Nein.
Doch.
Der hat eine Million gekostet.
Eine Million.
Aber dann haben die das, dann ist das ein Topf. Also dann haben die X, Pearl und Maxine irgendwie als Topf verkauft.
Nö, oder einfach gesagt, Mia Goth, die kriegen halt alle Beteiligungen, was auch immer.
Ja.
Aber eine Million Budget.
Eine Million, das geht doch gar nicht mehr.
Warte mal, guck mal, in dem Film kosten die Locations nichts.
Wieso?
Weil das ist eine Farm und ein Maisfeld. So, das
kriegst du. Ja, aber die musst du auch irgendwo herhaben.
Ja, aber das mietest du für sonst was oder baust es dir sogar. Das kostet nicht viel Geld.
Ja, gut, aber du baust es für drei Filme.
Du hast wirklich nicht viele Akteure. Du hast nicht wirklich viele Akteure und die sind fast alle namenlos. Ne? Aber also eine Million ist wirklich
eine Million krass.
Ich wollte nur dein Gesicht sehen, weil ich wusste, da kommst du nicht
drauf. Okay, ich hätte jetzt wirklich gedacht,
ich habe jetzt auch mehrere Quellen, ich habe drei Quellen hier abgeglichen.
Er sieht so viel wertiger auch aus als X, finde ich zum Beispiel. Und es ist generell Meilen. Ich dachte dann schon am Anfang so, dachte ich so, das ist ja eine Liga drüber, aber der ist Meilen über X.
Es ist eine ganz andere Machart. Es ist ein komplett anderer Look und Gedanke, wie dieses Ding.
Du fandst ihn anstrengend,
oder? Ich finde Mia Goth anstrengend.
Ja?
Weil ihre Figur ist grundsätzlich die Idee zu sagen, jemand hat Bedürfnisse und die werden unterdrückt und daraus explodiert man. Verstehe ich. Verstehe ich aber so früh, wohin dieser Film auch will, dass dann die Art und Weise, wann, was, wie passiert, ich so denke, finde ich jetzt eigentlich dann doch eher sehr erwartbar. Aber vor allem ist es so dieses, Daddy, bin ich kein gutes Mädchen? Habe ich was falsch gemacht? So dieses sich sofort, wenn man sagt, so, oh, ich mag dich so sehr, und dann drehst du dich weg, zu sagen, warum drehst du dich weg? Was habe ich falsch gemacht? War ich ein böses Mädchen? So, dann da so drauf aufzudrehen, finde ich so, oh, so unangenehm. Nicht mal echt? Toxisch. Das finde ich so, boah, dann bist du, das spielt sie auch. Du siehst sofort, wenn sie sich so eindreht in ihrem Blick, so, okay, dahin geht es jetzt. Und ich wünschte mir, dass es fieser gewesen wäre. So stolpert sie so irgendwo zwischen ihren Träumen und ihrer perfiden und ihren Gelüsten so irgendwie und auch noch so einer komisch naive Haltung, wo dann auf einmal Sex einmal thematisiert wird und dann wieder komplett weggeblendet, Pornografie kurz aufgegriffen wird, um diesen Link zu Ex zu bauen. Ich hatte so das Gefühl, das passiert nur mit ihrem Spiel und nur ihre Figur. Ich finde, der Film sieht toll aus, ich finde die Figuren ringsherum spannend, selbst der Vater, der nur sabbernd in einem Rollstuhl sitzt, mit seinen wenigen Blicken, das funktioniert für mich alles super, auch die beste Freundin. Nur ihr Spiel finde ich so aufdringlich. Irgendwie finde ich alles so angenehm, aber ich werde mit ihr einfach nicht warm.
Echt? Nee, ich empfand sie so wie bei, ich habe mal einen Dreh mit Sarazar gehabt, vor vielen Jahren.
Habe ich dich gerade getriggert?
In der L.A., L.A. in der Mansion.
Ja.
Und ich weiß noch, bei dieses echt, das ist so, das sage ich dann immer so, wenn ich wirklich so denke, so echt jetzt? Und wenn dann jemand sagt, ja, echt, dann, ich weiß, ich habe dieses Video damals auch gesehen, dachte, wieso sagt er das jetzt? Warum sagt man, ja, echt?
Naja, weil die Frage unterstellt so ein bisschen wirkt so ein bisschen für mich so wie, meinst du das ernst? Ich so, ja, das will ich ja nicht erzählen. Und wenn ich es nicht ernst meinte.
Nee, meine Frage, also ich bin da tatsächlich verwundert.
Genau, deswegen ist deine Intention eine andere, als wie es bei mir ankommt.
Ja, genau, und da passieren dann zwei Dinge auf unterschiedlichen Seiten. Und ich habe mich immer gefragt, so, warum fühlt man sich davon direkt so, direkt attackiert? Aber egal, was ich sagen wollte, ist, ich, was wollte ich eigentlich sagen?
Das weiß ich jetzt wirklich nicht.
Was hattest du zuletzt gesagt?
Na, es ging um ihr Spiel.
Ja. Ach so, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich sehr an American Psycho erinnert gefühlt, weil
Christian Bale, ne?
Ja. Genau. Wie heißt der nochmal? Bateman mit Vornamen? Ich will Jason sagen.
Eigentlich Norman Bates ist die Figur dort.
Psycho.
Im Psycho. Und da heißt er doch aber auch...
Bateman, der heißt... warum sage ich denn Jason Bateman? Das ist ein Schauspieler. Egal, du kannst ja googeln. Bateman heißt er mit Nachnamen. Und da spielt Christian Bale ja auch schwer drüber, weil das ein bisschen dazugehört. Und auch da, ich finde, und das ist bei Pearl sicherlich, könnte man es dem Film vorwerfen. Patrick Bateman. Aus dem, was der Film erzählt, ergibt sich nicht, warum sie irre wird. Aber gleich am Anfang passiert ja etwas... Was sehr deutlich zeigt, die war schon immer, die hat einen Knall. Bei Psychopathen zum Beispiel sagt man ja, ich glaube bei Psychopathen, dass die ohne einen Filter geboren werden. Also dass die Teil wahrscheinlich, weil es ein chemischer Fehler ist oder ein Geburtsfehler oder so, sind wieder so Halbwahrheiten, aber auf jeden Fall gibt es da etwas.
Aber zwei Halbwahrheiten.
Das ist, im Gehirn fehlt irgendwie ein Botenstoff, glaube ich. Und dementsprechend fehlt ihnen Empathie. Und sie können dann zum Teil manche Gefühle, die wir haben, vor allen Dingen sowas wie Schuldgefühle, haben die gar nicht. Und ich glaube, das kommt dem, was so einige, die berühmtesten Killer der Filmgeschichte, die werden genauso erzählt, dass man das nicht wirklich ergründen kann. Das haben ja einige Filme wie Hannibal Rising zum Beispiel versucht zu ergründen, warum ist Hannibal Lecter so geworden. Aber ich glaube, wenn du solche Dinge tust, dann gibt es dafür keine andere Erklärung, außer dass du halt einfach grundverrückt bist. Und deswegen habe ich von Anfang an akzeptiert, dass das die Figur ist und habe dementsprechend auch akzeptiert. Und Patrick Bateman, also Christian Bale, macht ja in American Psycho auch Sachen. Da wechselt der ja auch von hier, also von ganz unten nach ganz oben auf der Gefühlsskala und ist zum Teil völlig drüber. Und es passt aber irgendwie zu dieser artifiziellen Welt, die da aufgemacht wird. Und dieses Artifizielle hast du hier ja wieder. Es ist ja wieder, ne, ganz am Anfang gibt es eine Szene, die Musik trällert vor sich hin, wie in Zauberer von Oz, die Farben brennen auf und dann legt sie sich auf den Stall. Sie arbeitet in so einem Stall und legt sich dann auf dieses Holz, hat die Arme übereinander verschränkt und legt den Kopf so auf. Das ist so ein ganz klassisches Bild aus diesen ganz frühen Filmen, wo dieses verträumte, naive Kind, was natürlich immer auch zur Bildsprache damals gehörte. Ne? Dieses, man zeichnet quasi eine naive Welt und aus der wird dann Dorothy rausgerissen. Und es gab es auch in vielen anderen Filmen, in Western zum Beispiel. Wann immer irgendwelche Kinder oder junge Frauen zu sehen waren, dann sind die immer ganz doll naiv. Und das wird hier auch gezeichnet. Das heißt, sie arbeiten mit dieser Bildsprache auch auf unterschiedlichen Ebenen. Und dadurch entsteht dieses Gefälle, was sich mir dadurch aber auch durch das Sehen erklärt hat. Und deswegen konnte ich viel besser mit Mia Goff leben.
Das ist völlig in Ordnung. Gerade wo du Patrick Bateman da erwähnst, da gibt es zum Beispiel so Sequenzen, die vergesse ich halt nie, wie er am Anfang über diese Visitenkarten redet und Knochenweiß und die richtigen Weißtöne. Oder wie er mit ihr Sex vollzieht und im Spiegel seinen Bizeps dabei anguckt und wie er die Kettensäge kreisen lässt.
Meine Lieblingsszene ist, wie er im Restaurant mit Reese Witherspoon die Beziehung beendet. Da sitzen sie voreinander, er malt so manisch auf den Tisch, also er hat irgendwie so eine Serviette oder ich glaube, er malt direkt auf den Tisch und sie redet über Nichtigkeiten und er sagt dann, ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung und sie reagiert überhaupt nicht. Beide sind völlig kalt und irgendwie auch aus den Angeln gehoben. Und irgendwann, als sie sich dann eine Riesenszene macht, sagt er dann, ich muss jetzt los, ich muss noch ein paar Videokassetten zurückbringen. Das ist so schön geschrieben, das ist so eine gute Szene.
Auf jeden Fall stark. Aber ey, Pearl, ganz ehrlich, das ist auch wieder ein Film zumindest, den kriegst du so nicht sehr oft geboten. Und insofern, also diesen
wilde
Look,
Mischung, Horror, diesen Look
und so mag ich total gerne. Irgendwie, an mich hat es einfach nicht richtig gerissen. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, aber was an dich gestern, er ist
anstrengend gesagt.
Anstrengend.
Und durchwachsen.
Ich finde sie anstrengend.
Ich habe dem 4 Sterne gegeben. Ich finde fand den ganz fantastisch.
Naja, das ist wie bei Maleficent damals.
Es ist völlig irre auch, muss ich sagen, so, dass ein Regisseur, der bisher für mich gar nichts gekonnt hat, das Prequel zu dem Mittelteil einer Trilogie später abliefert, das dann um Längen besser ist als der Mittelteil, der in der Chronologie danach kommt.
What a time to be alive.
Ja, what a
kommende Woche, liebe Leute, da haben wir für euch Fast and Furious 10. Wir haben vielleicht Ariel, aber wir werden auch über Renfield reden. Das ist Nicolas Cage und Nicholas Holt. Zwei Nicholas treffen aufeinander. Der eine Dracula, der andere sein Diener, der nach Jahrhunderten des Dienstes sagt, ich möchte mich jetzt emanzipieren. Ich möchte diese toxische Beziehung loswerden. Und im Trailer sieht man schon, das wird eine sehr splatterig skurrile Variante, die mich auch so ein bisschen an Warm Bodies von der Tonalität schon erinnerte.
Super Warm Bodies, ja.
Und was uns da genau erwartet und wie wir es empfunden haben, hören wir nächste Woche. Aber Dracula kommt damit in Form von Nicolas Cage, Count Dracula, Graf Dracula wieder auf die Leinwand. Und dabei muss man festhalten, dass keine Figur der Filmgeschichte so oft auf die Leinwand gekommen ist wie Dracula. Das Einzige, was sich so ein bisschen in der gleichen Range bewegt, nicht ganz klar, ist Sherlock Holmes. Dracula wurde inzwischen 170 Mal auf die Kinoleinwand, auf die ein oder andere Art und Weise gebracht und Version und Variante.
Und ich glaube, alleine... Ich hatte vorhin mal geschaut, es gibt mindestens 20 Filme, die alle Dracula heißen. Also natürlich noch in Abwandlungen, es gibt noch Bram Stokers Dracula mehrfach. Aber
und sein Buch begründet ja auch so ein bisschen diesen Hype. Ne? Das ist, glaube ich, zusammen mit der Entstehung des Films Ende 19. Jahrhundert kam Bram Stokers Dracula raus. Und dementsprechend wollten wir mal über den Vampir reden. Vampirismus, woher kommt das? Was gibt es da für Filme? Bis heute ungebrochen dieses Thema in regelmäßigen Abständen. Also Twilight beispielsweise bekommt ja jetzt auch eine eigene Serie. Ne? Also das wird dann auch wieder aufgegriffen, auch in Serienform.
Ach stimmt, das habe ich bei Moviepilot gesehen.
Oder
ja,
auch
auf Gott.
Buffy. Ich meine, von Buffy über True Blood hin zu einer Twilight-Serie, der kommt in den Filmen. Vampire bedeuten ja auch immer ursprünglich von etwas Morbidem über verführerisch, dann blutliebend und horrorhaft, dann bis hin zu romantisch und auch einsam und philosophisch. Also selbst, weißt du, das reicht ja von einer Range von sowas wie die ganze Reihe mit Kate Beckinsale in Underworld, bis hin zu Jim Jarmusch, der in Only Lovers Left Alive. Also es gibt so viele Facetten um die Frage, willst du ewig leben? Würdest du andere zum Vampir machen? Ob ein Interview mit einem Vampir bis hin zu einem Klaus Kinski, das ist so alt wie die Filmgeschichte, ist die Geschichte des Vampirs im Film nahezu.
Es ist auch faszinierend, dass das ein Genre ist, also dass der Vampir, aber auch Dracula nach so vielen Jahren immer noch so viel Faszination auslösen. Ne? Das eine Facette hast du gerade schon genannt, dieses Erotische hat immer, zwar nicht von Anfang an, aber ab einem bestimmten Punkt bei den Vampirfilmen kam natürlich auch dieses Anschmeicheln, dieses Anschleichen, ne, der üblicherweise der Mann penetriert die Frau nur halt mit den Zähnen in den Hals, weil in den frühen Dracula-Filmen, gerade mit Bela Lugosi, war es halt meistens so, dass die Opfer weiblich gewesen sind.
Wobei bis dahin, ich glaube, da war auch fast das erste Mal, dass er überhaupt spitze Zähne hatte. In den 20ern, 30ern, die ersten Auftritte, gab es noch gar keine spitzen Zähne bei Dracula.
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wie waren das in Nosferatu?
Das Original, da müsste ich nochmal schauen, aber das war ja auch die Geschichte, das ist der Film, der nachher verklagt worden ist, ne? Von der Bram Starkulas.
Da greifen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen vor, aber ich wollte eigentlich gerade kurz mal darauf eingehen, was du, glaubst du, irgendwie einen Anhaltspunkt dafür zu haben, warum Leute diesen Vampirmythos bis heute faszinierend finden, weil du hast ja bei Twilight zum Beispiel dieses Ding, dass ne, da hatten die ja plötzlich dieses schillernde, magische bekommen. Bella ist da ja auch angetan von dieser Idee, auch dieses untote Leben zu haben, was ja eigentlich komisch ist.
Also es gibt viele Dinge, warum ich glaube, dass das so faszinierend ist. Das eine ist, erstmal der gesamte Vampirismus hat tatsächlich oder der Gedanke daran, sowohl in der Natur mit Lebewesen wie der Vampir-Fledermaus, sich erstmal vom Blut von jemand anderem zu ernähren. Nicht von dessen Fleisch, nicht von irgendwas anderem, sondern Blut. Weil Blut ist Lebenskraft. Ohne Blut existieren wir nicht. Das Blut aufzunehmen, was für Menschen übrigens, falls ihr dumm auf die Idee kommt, extrem gefährlich ist, weil ihr könnt eine Eisenüberdosis davon holen, das kann sehr gefährlich werden. Bis hin zu, dass in vielen Gräbern, gerade in Osteuropa, ist dieser Mythos ja ganz stark verbreitet. Noch heute findet man in Bulgarien, ich rede von heute 2023, gibt es Gegenden, wo Menschen, wenn sie begraben worden sind, zwei, drei Tage später Angehörige immer noch Feldwerkzeuge ihnen durch die Brust oder durch den Kopf treiben, damit sie nicht wiederkommen. Weil wenn Menschen normalerweise versterben, irgendwann ist die natürliche Haltung unseres Kiefers, ist, dass der Mund sich öffnet und dass die Augen sich auch öffnen. So, dass oft man dachte, wenn man Leichname später nochmal gesehen hat oder bei Grabräubern, wenn die Sachen Leichen ausgegraben haben, dass sie dachten, die haben den Mund offen, Augen offen, die müssen sich bewegt haben, die leben da unten noch. Deswegen glaubte man auch sehr früh Vampirismus und Tote, das kommt alles aus einer ähnlichen Sache. Das heißt, es gibt schon mal einen extrem horrorhaften, gruseligen, mythologischen Unterbau in der Wurzel des Vampirismus. Und dann sich von Blut ernähren von anderen oder das Leben in der Nacht und im Schatten, das sowieso so ein bisschen verrucht, besonders ist gegen den Rhythmus vieler Tiere und vor allem uns Menschen, die ja immer mit dem Sonnenaufgang mehr oder weniger leben. Dazu die oft erotische Komponente und dann letztendlich auch was ja heute den Superheldenfilm so bemerkenswert macht, das schnelle Bewegen bis hin zu fliegen können, verwandeln können, übermenschlich stark. Also es ist ein Potpourri aus Dingen, die einen faszinieren können.
Ich muss sagen, ich bin auch, oder was heißt, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein großer Vampir-Film-Fan bin, weil es so viel Scheiß auch gibt. Ne? Also ich muss sagen, ich bin ein riesiger Buffy-Fan gewesen. Aber spätestens jetzt so mit Twilight sind dann auch so Facetten hinzugekommen. Auch True Blood interessiert mich nicht, weil das...
Wobei True Blood hatte ich auch nie gesehen, aber soll sehr erwachsen sein.
Ja,
ne?
Erwachsen
auch. Soll so ein bisschen Twilight-Manier zuerst andeuten, aber eigentlich sehr gesellschaftskritisch und stark. Und ich glaube, True Blood, ist das nicht sogar eine HBO? Weiß ich nicht genau. Ich guck mal ganz kurz.
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich habe bei vielen Sachen das Gefühl, ne, es wird oft etwas übergestülpt. Und bei Vampiren ist es anders als bei, ne, zum Beispiel Zombie, wenn man das mal nimmt. Du kannst dir eigentlich wenig vorstellen, dass es eine Zombie-Teenie-Komödie gibt. Die gibt es zwar, ne, es gibt alles von allem, aber dieser Erfolg und diese breit gefächerte, wie sage ich es, du hast halt ein großes Spektrum, was bei Vampir-Sachen möglich ist. Und gerade dieses, ne, Twilight ist ein sehr gutes Beispiel für die Erotik-Komponente, aber eben auch für diese sehnsüchtige Komponente, die Sehnsucht nach Macht, die Sehnsucht nach diesem Verschmelzen, das Blut voneinander zu trinken, das hat ja eben auch was, wo zwei Menschen miteinander verschmelzen.
Ich meine, Blutsfreundschaft hat ja auch auf der freundschaftlichen Ebene eine Verbindung, ne? Ja. Auch in der Rede, wir sind vom gleichen Blut oder Blut ist dicker als Wasser. Ja. Also Blut hat ja eine besondere Bedeutung für unsere Verbindung.
Aber es gibt halt so viele, und da kommen wir dann auch gleich dazu, es gibt so viele Ausprägungen auch von des Vampirmythos. Ne? Du hast natürlich Dracula in 1000 Varianten gehabt, Aber du hast auch, ich habe es leider auch bei der Recherche jetzt nicht wiedergefunden. Ich habe das schon mal von erzählt. Es gibt einen Film, da ist ein Motorrad ein Vampir. Und es gibt da alle möglichen Variationen von.
Bis hin zu Kinderfilmen. Ich meine, die Hotel Transylvanien-Reihe ist extrem erfolgreich. Ja, ja. Oder auch
Der kleine Vampir.
Taika Waititis Fünf-Zimmer-Küche Saga, also What We Do in the Shadows, sowohl als Serie extrem lustig, als auch letztendlich als Film. Oder Robert Rodriguez hat der nicht auch, ist das Ding?
From Dusk Till Dawn.
Genau, From Dusk Till Dawn mit George Clooney.
Ja, wollen wir mal durchgehen, so ein bisschen die Historie?
Können wir durchgehen, wenn wir gerne mal, gibt ja auch coole Computerspiele, wa? Mit das ist denn das eine von vor 2 Jahren, das sah richtig cool aus, wo man ein Vampir ist. Naja,
das egal. Eine von vor 2 Jahren, wo man Vampir ist.
Das war ein kurzer Hype.
Gerade ein Redfall ist rausgekommen. Und mein Lieblings-Vampirspiel ist Vampire's Bloodlines.
Vampire's Bloodlines.
Es ging los mit, wir haben unseren guten alten Kumpel wieder da, Georges Méliès, hat den allerersten Vampirfilm gemacht, nämlich 1896 in The House of the Devil. Da wird zum ersten Mal so ein Vampir auf der Leinwand gezeigt. Und danach hat es so alle möglichen Ausprägungen davon gegeben, bis dann 1922 von dir angesprochen Nosferatu kam, aus Deutschland tatsächlich. Friedrich Wilhelm Murnau hatte den gedreht und hatte in der Hauptrolle Max Schreck. Und hatte aber
Max Schreck.
Max Schreck. Und hatte aber alle Figuren umbenannt. Unter anderem gibt es keinen Graf Dracula.
Also er war so nah an Bram Stokers Graf Dracula. Bram Stoker. Entschuldigung. Graf Dracula und hat alles umbenannt.
Genau, Graf Orlok hieß hier der Vampir. Und es gibt natürlich, also Nosferatu werdet ihr kennen, dieser kahle, bleiche Mann mit aber auch noch...
Diese Schattenwand aufnahme.
Genau, und diese langen Finger, ne, also die Extremitäten sind sehr in die Länge gezogen, die Nase in die Länge gezogen. So ein Bild, was ja in Fünfzimmer... Küche Sarg hieß er ja. Da gibt es ja auch unterschiedliche Vampire in der WG. Und dann diesen einen, Peter heißt er, glaube ich. Der unten
gerne Vampir sein möchte.
Nee, Peter war dieser uralte Vampir, der unten im Keller lebt und dem sie ständig so Schafe oder Hühner bringen zum Essen. Und der ist ja der älteste von denen.
Ist ja auch so ein Mythos, je älter die sind, umso kräftiger und machtvoller sind sie.
Genau. Und der sieht da auch so ein bisschen aus wie Max Schreck in Nosferatu. Und geändert hatten sie es deshalb, weil sie halt keinen Rechtsstreit wollten. Den haben sie dann aber dann tatsächlich doch noch abbekommen, weil die Lizenzinhaber bzw. die Verwalter von Bram Stokers Nachlass, die haben geklagt und sind auch durchgekommen mit der Klage, weshalb alle Kopien von Nosferatu vernichtet werden mussten.
Stokers Witwe.
Die Witwe, ja. Und die haben und dabei wurden aber Kopien übersehen. Und nur deswegen haben wir, es gibt ja nicht wenige Filme, die unwiederbringlich zerstört wurden, leider in der Vergangenheit. Verlorene Filme kann man mal suchen, können wir auch mal vielleicht behandeln. Und der ist uns deshalb nur bekannt, weil tatsächlich Kopien überlebt haben. Und heute gilt er als eines der prägendsten Horrormeisterwerke. Ich muss gestehen, ich habe ihn nie gesehen. Ich glaube auch aus der Stummfilmzeit, ne, das würde heute uns nicht mehr hinter dem...
Vielleicht mache ich das mal.
Können wir mal. Ja.
Interessiert mich. Ich meine, das wurde letztendlich mit Klaus Kinski ja nochmal aufgegriffen in den 70ern.
Ja, ich glaube von Werner Herzog.
Ja. Also 70er, wenn ich mich richtig erinnere. Möchtest du fortfahren?
Ja, soll ich? Also,
wenn du gerne möchtest.
Na, wenn du noch was, vielleicht hast du auch.
Ich höre zu und werfe immer ein. Das sind 5 Kopien, die übrigens übrig geblieben sind damals von Nosferatu.
Ja? Okay.
Nur so, wenn so kleine Sachen...
Es ging dann weiter in den 30er Jahren und da fing das quasi an, der Vampirfilm wurde am Anfang halt geprägt von Dracula selbst, ne? Und in den 30er Jahren kam dann Universal Pictures, die auch heute die Marke halten, die Lizenzrechte an Dracula eben selbst.
Und auch Frankenstein, glaube ich, ne?
Genau, auch an Wolfman und so, deswegen sollten die ja auch in, ich glaube, im Dark Universe,
Dark Universe
zusammengeführt werden. Und Universal Pictures hat dann wahrscheinlich eine der legendärsten Reihen rausgebracht, nämlich Dracula, ich glaube, war das 33, mit Bela Lugosi. Diese Filme habe ich als kleiner Junge damals gesehen. Und
wirklich?
Ja, weil die liefen halt im Fernsehen rauf und runter. Deswegen bin ich eher tatsächlich, ich bin kein Christopher Lee-Kind, zu dem kommen wir ja gleich, weil der war dann die nächste Iteration von Dracula, sondern ich war ganz großer Fan von Bela Lugosi. Weil die Filme waren damals schon so, ne, es gibt diese Einstellung, wo Bela Lugosi nicht am Fuße, sondern oben auf dieser Treppe steht und dann trifft er auf Renfield. Übrigens eine Szene, ich weiß nicht, ob wir darauf eingehen können, aber Renfield selbst, der neue Film mit Nicolas Cage und Nicholas Hoult, geht genau auf diese Szene ein. Und da hatte mich der Film direkt, wo ich dachte so, oh, wie cool, so eine schöne Reminiszenz. Da steht Bela Lugosi oben und sagt so, I am Dracula. Und hat diesen geilen Akzent und es ist so.
Das ist auch der Grund, warum Dracula dann sehr da verortet wird, ne? Generell auch dann weiter.
Genau, und das ist so. Das war stilprägend. Also Dracula und Vampir, wie diese Filme und Vampirfilme aussahen, das ist geprägt worden durch diese erste Universal Pictures Reihe mit Bela Lugosi. Davon gab es 6 Filme. Es gab dann noch Dracula's Daughter, Son of Dracula, House of Frankenstein, House of Dracula und Abbott and Costello.
Das finde ich aber so spannend, ne? Weil wir diskutieren immer so, Hollywood, haben die noch neue Ideen, immer nur Franchises, immer nur Fortsetzungen. Mhm. Und dann hört man hier 40er Jahre, 30er Jahre, es gab noch das Dracula und das und das und das. Anscheinend ja alles eine Reihe, damit Bela Lugosi immer wieder.
Ja, ja, also das. Ja.
Also wenn, ist kein modernes Thema, nee, Franchises
wenn
und Fortsetzungen.
Wenn irgendwas Erfolg hatte, dann ist es fortgesetzt worden und das gilt natürlich insbesondere für diese ganz großen Figuren, Sherlock Holmes und wie sie alle heißen. Und dann in den 50ern ging es weiter, dann haben nämlich kam die Hammer-Reihe. Die Hammer Studios war eine britische Produktionsgesellschaft, die sich hauptsächlich so auf billig produzierten Quark, ja, also ich sag jetzt Quark, es sind natürlich auch große Klassiker darunter, wie unter anderem die Dracula-Filme mit Christopher Lee, aber man muss schon auch irgendwie sagen, dass die tatsächlich nicht so ganz so der Knaller waren. Man merkte aber, und das war für meinen Geschmack da das erste Mal zu erkennen, dass diese erotische Komponente bei Christopher Lee, die hat da deutlich zugenommen. Also es ging dann mehr darum, das lag auch an der Zeit und an den Hammer-Studios. Weil so in den 60ern, wo dann ja so auch so diese sexuelle Revolution dann passierte und oder langsam aufgekommen ist, da haben sich die Studios dann noch mehr getraut. Und aber vor allen Dingen die Richtung Trash bzw. Exploitation, wo dann auf DVD-Covern dann auch damit geworben werden konnte, dass halt Nackedeis gebissen werden oder dann also ein langer Hals. Und das war ja damals in der frühen Zeit, also in den 30er Jahren, war es ja sogar schon verpönt zu zeigen, dass eine Frau einen entblößten Hals hat. Das galt ja schon als Huch, ne? Und deswegen haben die Hammer-Studios da fast so ein bisschen Grenzen mit gesprengt. Peter Cushing war damals der Van Helsing, der große Bösewicht, der große Gegenspieler vom Bösewicht. Und Peter Cushing und Christopher Lee sind, glaube ich, würde sagen, die berühmteren aus dieser großen Reihe. Wobei ich finde, Bela Lugosi ist ungeschlagen. Und damit endete so dieser Dracula-Run. Es gab natürlich danach noch mehrere Draculas, von denen ich euch gleich auch erzähle. Aber es kam dann dazwischen schon auch, aber man merkte so, durch den Erfolg von Dracula wollte jeder Vampire machen. Ob die jetzt mit Dracula zu tun hatten, die meisten haben sich dann irgendwas anderes ausgedacht, so Figuren. Also sehr schön finde ich zum Beispiel, da komme ich dann in den 70ern dazu, aber ich kann ja mal kurz vorspringen. Es gab natürlich auch aus diesen ganzen Subgenres und in dieser Blaxploitation-Zeit, also als das schwarze Kino anfing, sich eine eigene Stimme zu verschaffen, wollten die sowas auch haben. Und dann kam Blackula. Blackula war irgendwie.
Und alle regen sich jetzt über einen schwarzen Superman auf, der kommen soll mit Black Superman.
Naja, muss man sagen, das ist natürlich ein Unterschied, weil das Blaxploitation-Kino war für die schwarze Bevölkerungsgruppe und hat im Grunde nur in dieser Nische funktioniert und hat sich auch an die gerichtet. Und es war eben ja nicht so, dass statt Christopher Lee plötzlich Dracula von einem Schwarzen gespielt wurde. Das heißt, es ist jetzt schon deutlich progressiver, was passiert. Aber Blackula war damals ein Riesenerfolg. Irgendein afrikanischer Prinz wird von Dracula gebissen oder von einem Vampir gebissen und dann wird er selber zu einem Vampir. Übelster Trash. Ja, ich habe da mal reingeguckt. Es ist irgendwie lustig schlecht, aber war ein Riesenhit unter der schwarzen Bevölkerung, weshalb es da, glaube ich, auch nochmal eine Fortsetzung gab. Es gab dann, ne, um mal zu so ein paar anderen Sachen zu kommen, es gab alle möglichen Variationen. Ja, Es gab in den 60ern zum Beispiel die Trash-Ära. Ne? 60er war bekannt dafür, dass ganz viele große Filmemacher, die gerade auch aus Italien, Mario Bava zum Beispiel, hat Planet der Vampire gemacht. Und in den USA gab es ganz viele, die auch vom Hype mit partizipieren wollten und deswegen halt gröbsten Unfug gedreht haben. Und eben auch diese sexuelle Komponente, die Vampirfilme immer hatten, auch auf die Spitze getrieben haben. Weshalb so Filme zum Beispiel entstanden sind wie 1971 Vampyros Lesbos, der das, das fand ich sehr interessant, ich kenne den Namen zwar, aber ich wusste nicht, dass es der Begründer des vampirische Lesben-Subgenres ist. Es muss wohl eine ganze Reihe von Lesbenfilmchen mit Vampiren geben. Und der Anfang davon war von Vampyros Lesbos gemacht.
Keine Ahnung, ob da dann auch nochmal diese ganze Blutebene durch Menstruation und Zyklus auch nochmal eine andere.
Ja, ich glaube, da unterstellt man den Filmen viel zu viel, als hätten sie noch eine Ebene. Die waren wirklich auf reinstes Kalkül gedreht. Also da ging es wirklich nur darum, nackte Mädchen zu zeigen. Ich hatte auch eine Kritik zu Vampyros Lesbos gelesen, wo der Kritiker geschrieben hat, also eigentlich ist hier mehr Lesben als Vampir, aber ist okay. Und es gab dann Filme wie, es wurde immer absurder, Emmanuel, kennst du diese Reihe?
So ja, wie, sie ist doch ganz bekannt, Emmanuel, das kommt doch auch wieder auf Netflix.
Weiß ich gar nicht, kommt
Emmanuel
das wieder?
Emmanuel ist doch so eine Soft-Erotik.
Ja, ja, so Geschichte, die alle, ja. Wo man das Gefühl hat, man hat so Backpapier durchgefilmt, also die haben immer diesen Schleier vor dem Bild, damit es künstlerischer wirkt, aber im Grunde waren es natürlich Soft-Sex-Gespudel. Emmanuel vs. Dracula gab es zum Beispiel auch. Also da haben die ganzen Trash-Filme auch mit versucht zu partizipieren. Aber es gab auch so große Produktionen, unter anderem die Umsetzung eines Buches, nämlich I Am Legend. Da kam 1964 The Last Man on Earth und wahrscheinlich bei uns bekannter Der Omega-Mann, der später das erste Remake war mit Charlton Heston und später dann I Am Legend mit Will Smith, wo es ja auch darum geht.
Der auch eine Fortsetzung bekommen wird.
Genau. Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig an die Geschichte. Ich weiß nicht mehr, gab es eine Epidemie und dann sind die Menschen zu vampirähnlichen Wesen geworden. Die wurden, glaube ich, nie so genannt, oder?
Im Film sind sie wie Zombies. Die heißen Critter. Nee, die heißen, aber die können ja sehr schnell rennen und sind aber im Grunde auch heilbar. Das ist das, wonach Robert sucht als Wissenschaftler.
Ja, ja, aber sie offiziell.
Und es gibt zwei Enden.
Genau, ja. Offiziell wird es dem Vampir-Genre zugeordnet, obwohl ich glaube, sie nie als Vampire bezeichnet werden. Aber sie haben so die Eigenschaften davon.
Ja, da kommt so dieser Untote, ne? Also irgendwo Zombiefilme, Vampirfilme, die haben ja ähnliche Wurzeln und dementsprechend.
1974 kam Bram Stokers Dracula und zwar nicht der von Francis Ford Coppola, der ja in den 90ern kam und dann auch nochmal genauso hieß. Und das war im Grunde das erste Mal, damals wurde Jack Palance, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, der hatte zum Beispiel in City Slickers mitgespielt und in Tango and Cash habe ich ihn mal gesehen. Damals ein großer Schauspieler gewesen, heute kennt ihn, glaube ich, kaum jemand mehr, der hatte den Dracula gespielt. Und das basierte übrigens auf Dark Shadows, kennst du bestimmt, wurde ja mit Johnny Depp geremaked von Tim Burton. Und da gab es eine TV-Serie und aus diesem Stoff haben sie sich so Elemente rausgegriffen und haben die dann eingearbeitet in Bram Stokers Dracula. Und eines der neuen Elemente war eine Sache, die heute so ein bisschen mit diesem Mythos verbunden wird, unter anderem durch den Francis Ford Coppola-Film. Da wurde Dracula nämlich eine Hintergrundgeschichte gegeben, nämlich, dass er Vlad the Impaler ist. Es gibt eine tatsächliche historische Figur, nämlich Vlad der Dritte, und er hat den Namenszusatz Draculea gehabt. Das ist eigentlich, bedeutet das der Sohn des Drachen, weil sein Vater vor ihm, Vlad der Zweite, war Mitglied des Drachenordens und deswegen wurde er Sohn des Drachen genannt. Und es gibt aber im Rumänischen, wird das Wort Drac auch mit Teufel übersetzt. Und deswegen wurde das in der Vergangenheit immer wieder auch falsch übersetzt und er als Sohn des Teufels bezeichnet. Tatsächlich gab es diese Figur halt, die in Rumänien wütete. Der hat gegen das Osmanische Reich zum Beispiel gekämpft und seine Lieblingsbeschäftigung war offenbar, seine Gegner aufzuspießen.
Was aber nicht so geklärt ist. Ich hatte mal ein Doku gesehen, die das in Frage stellt.
Ich habe es jetzt wieder gelesen und also die Historiker sagen, das wäre wohl, ne, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, kann sein, dass es in Frage gestellt wird, aber es wird ihm nachgesagt. Mhm. Und ich habe das erste Mal im Francis Ford Coppola Film so gesehen. Aber
er hat später drei Oscars bekommen, ne? der Francis Ford Coppola-Film.
Ja, der hatte, glaube ich.
Das ist einer der wenigen Horrorfilme, die Oscar-Appeal haben in der Geschichte des Films.
Naja, ich glaube, ich hatte ja sowieso nur ein einziger den Oscar für den besten Film gewonnen. Oder hatte der Exorzist auch für den besten Film gewonnen?
Weiß ich nicht aus dem Kopf, mehr. Aber das vielleicht.
Aber Schweigen der Lämmer hatte ja die Hauptkategorien gewonnen. Aber ja, da hat diese Figur dann zum ersten Mal dann noch mehr Hintergrund bekommen. Es gibt noch einen anderen Film, den ich sehr schön finde für die Hintergrundgeschichte. Der Film selbst ist ehrlich gesagt gar nicht so gut. Dracula 2000 kam im Jahr 2000 mit Gerard Butler als Dracula. Der Film ist bis zum Schluss totaler Murks. Aber dann versuchen sie nochmal was Neues zu machen, denn sie erklären ihn nochmal mit einer anderen Hintergrundgeschichte. Da ist Dracula nämlich Judas gewesen. Judas, der gerade Jesus verraten hat. Jesus wurde hingerichtet und Judas geht dann in die Wüste, um sich selbst zu erhängen. Weil er von seiner Schuld zerfressen wird und er hatte von den Römern als Bezahlung 30 Silberstücke bekommen und als er sich erhängen will, reißt das Seil und stellt sich heraus, Gott will ihn nicht sterben lassen. Das ist seine Bestrafung dafür, dass er ihn verraten hat und deshalb ist Silber unter anderem eine der Dinge, die Dracula gar nicht abkann. Ich muss sagen, ich habe das immer nur mit Werwölfen in Verbindung gebracht. Ich weiß gar nicht, das
Silber und Silber. Natürlich sind da nicht bei Blade alle Kugeln sogar aus Silber extra in der Waffe.
War das nicht so, dass da Knoblauchessenz in den Kugeln drin war?
Also ich glaube, es dadurch ist also Silberkugeln, dann ist es bei Underworld zumindest so. Also Silber, Kreuze,
genau.
Pflöcke. Sonnenlicht.
Und das muss ich sagen, das fand ich an Dracula 2000 richtig toll, weil der Moment, wo er da sich erhängen will, geht gerade die Sonne auf und es wird quasi dadurch erklärt, Sonne, Silber und eigentlich auch christliche Symbole kann er genau deshalb nicht ausstehen, weil er verflucht wurde von Gott dafür, dass er seinen Sohn getötet hat. Und das ist das Einzige, weswegen man sich diesen Film angucken kann. Das habe ich euch jetzt gerade gespoilert. Schönen Dank, David Hein. Aber
ich habe was gelernt, ich finde es gut.
Wollte ich hier mal erwähnen, deswegen mag ich den. Es gab andere Filme, wie zum Beispiel, die diesen Vampirmythos auch nochmal ganz anders aufgegriffen haben. Deswegen wurde Guillermo del Toro damals unter anderem gefeiert für Kronos. Kronos zählt die Geschichte von der, da gibt es so ein käferartiges Amulett, da ist ein vampirischer Parasit irgendwie drin und der beißt sich dann in den Opfern fest und sorgt dann dafür, dass die Opfer Blutlust entwickeln, also quasi zu Vampiren werden. Und diese andere Aufarbeitung von Vampirmythen, die gab es immer wieder. David Cronenberg hatte zum Beispiel mit Rabbit einen Film gemacht, wo es auch darum geht, dass in so einem Hochhaus war es, glaube ich, oder war das Parasitenmörder, die bringe ich jetzt vielleicht durcheinander, aber da verbreitet sich auch so eine Epidemie, weil nach dem Verzehr von Blut wollen auf einmal alle weiteren Opfer Blut verzehren. Es fällt nie das Wort Vampir, es gibt keinen Graf Dracula, aber es gab in der Vergangenheit, in der Filmgeschichte immer wieder Filme, die diesen Vampirmodus auf eine andere Art und Weise angegangen haben. Und es gab die unterschiedlichsten Genres. Es gab Western, die mit Vampiren gespielt haben. Im Weltall sind sie geworden. John Carpenter hatte mit Vampires, hieß er, glaube ich, auch, hatte so einen Western gemacht. Planet der Vampire hatte ich schon genannt. Es gab Komödien natürlich. Eddie Murphy hatte zum Beispiel diesen, wie hieß denn der, wo er diesen schwarzen Vampir.
Ich habe das Bild im Kopf.
Ja.
Weiß ich aber nicht.
In New York oder anders. Ich glaube völlig alles. Ja, ist glaube ich ganz anders. Aber es gab da zahlreiche Sachen. Es gab dann Serien. Du hast schon Kindersachen genannt. Es gab die Splatter-Ära. Ne? Also Splatter gab es ja über alle Jahrzehnte mal verteilt. Mal waren die Horrorfilme blutiger. Aber so, dass es so explizit nur darum ging, riesiges Gekröse auszulösen, waren so Sachen wie From Dusk Till Dawn, ne, der Tarantino-Film, den er ja auch selbst geschrieben hatte und eigentlich auch fast gedreht hätte, hat dann aber sich lieber auf andere Sachen konzentrieren wollen. Es gab so Sachen wie Bordello of Blood. Ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Titel dafür gibt. Das war aus dieser Crypt Keeper-Reihe, wo es auch sehr splatterig zuging mit herausgerissenen Herzen und und es gab so Sachen wie Vampire Hunter D, um mal wieder auch die Anime-Sachen anzusprechen, Vampire Hunter D oder Hellsing, das habe ich sehr gerne geguckt, es geht um Alucard, also Dracula rückwärts geschrieben, das hat ja auch die Castlevania-Reihe, also die Videospielreihe sehr gerne gemacht. dass sie da dieses mächtige Überwesen gemacht haben. Und hier ist Alucard ein Streiter für die Organisation Helsing, die Dämonen tötet überall auf der Welt. Und er ist der Ober-Ur-Vampir, der übelste Kräfte hat. In jeder Folge packt er noch krassere Kräfte aus. Ein bisschen wie Dragon Ball, nur mit Vampiren. Richtig gut, richtig düster, richtig blutig vor allen Dingen. Und ja, dementsprechend es gibt so viele Sachen. Renfield ist jetzt wieder, den wir nächste Woche besprechen werden, dann geht wieder in diese Comedy-Richtung, hat aber auch Splatter, hat Action. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast den Trailer zu The Last Voyage of the Demeter.
Nee.
Die Demeter ist ja damals, glaube ich, das im Buch von Bram Stoker das Schiff gewesen, mit dem Dracula von Transsilvanien überführt wird und dann in London ankommt und da dann sein Unwesen treibt. Und auf dieser Demeter sterben ja erst die Tiere und dann nach und nach die Bordmitglieder. Das zeigt, finde ich, Francis Ford Coppola sehr schön, weil er sehr schön zeigt auch so.
Ich glaube, den wollte ich gestern am liebsten nochmal gucken, Bram Stoker's Dracula. Und ich dachte so, ich habe es aber nicht mehr geschafft. Ich werde es einfach nochmal machen, weil das ist schon lange her.
Ich wäre damit mit meiner.
Ja, du hast ja einen ganzen Durchblick gegeben, dass ich mich auch gar nicht traute, irgendwo einzuhaken. Aber ich merke auch bei mir, dass bei diesen Vampirfilmen, also ich finde es sehr interessant, dass wirklich jedes Genre abgedeckt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn du Only Lovers Left Alive nimmst oder Interview mit einem Vampir, ne, aus so Megastars und dann wieder hin bis zu so tiefblutigen und jetzt eben diesen skurrilen Geschichten in Renfield, ja, und sich das auch komisch anpacken lässt, aber auch dann für Kinder geeignet wiederum. Serien entstehen. Also das ist doch eine ganz eigene Faszination, die hinter so Vampirismus, auch ja, so ja, dieser schwarze Umhang, ne, das ist das.
Und du kannst es auch so auf so viele Ebenen erzählen. Du kannst wie Catherine Bigelow in Near Dark, über den habe ich hier schon mehrfach schwadroniert, kannst du ja, so als Trucker, als erdiges Trucker-Ding
erzählen. Ich meine, sowas wie Wednesday wird ein globaler Erfolg und Vampirismus ist doch in der Addams Family mit drin, oder bin ich blöd? Die fliegen doch, die bewegen sich doch. Ja? Die verwandeln sich doch und flattern. Oder bin ich dumm?
Ich glaube, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwelche Kräfte haben. Ich glaube, das sind doch eine ganz normale Familie, die einfach nur ein bisschen strange ist, oder? Und das einzige.
Gomez ist verheiratet mit Morticia Addams, einer vampiristischen Frau, die nur lange schwarze Gewänder trägt. Genau, deswegen können doch auch Wednesday und ihr Bruder, die können sich doch verwandeln und fortbewegen. Klar, die fliegen doch als Fledermäuse.
Ich habe Wednesday ja nicht gesehen und Addams Family das letzte Mal in den 90ern.
Ja, aber ich meine, es ist ja sehr aktuell, weil die Animationsfilme gibt es, die Serie gibt es, wird fortgesetzt. Also, es reicht dir wirklich von der Entstehung des Films bis heute nahtlos dieses Thema die Film und Serien.
Was halt so schön ist und was es spannend macht, ist, dass alle möglichen Genres bedient werden können und sich nicht unnatürlich anfühlt. Interview mit einem Vampir ist so diese prunkvolle, dieses Barocke. Ja, du hast
weil Brad Pitt und Tom Cruise überhaupt nicht miteinander konnten.
Angeblich. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher, aber auf der Leinwand funktionieren sie hervorragend, weil sie da auch zwei Gegenspieler dann irgendwo sind. Aber da kommt eben diese Komponente Erotik, prunkvolles, diese ganzen Fantasien, die
auch
man...
Auch so ein neues Bild von Mann, ne? Also so eine weiche Version, wo man
genau,
diese Kraft
die
hat.
Die wahrscheinlich maßgebend dann auch für Twilight später gewesen ist. Und diese ganzen positiven Elemente, die man mit dem Vampirismus verbindet, die kann man da abarbeiten. Und das Negative kann man in so bösartigen Filmen verarbeiten, wie From Dusk Till Dawn, wie Near Dark. Es gab in den 80ern, da wurde es überschwemmt. Es gab Fright Night, fand ich richtig gut.
Denn Blade
Lost
hast du noch
Boys.
Nicht einmal erwähnt. Du hast am Anfang Blade erwähnt, aber jetzt in der ganzen Reihe.
Ja,
macht, ne?
ja, stimmt. Und Blade war maßgebend fürs Comic-Genre auch. Ne? Und
kommt jetzt auch wieder.
Ja, ehrlich gesagt habe ich mittlerweile...
Dass der Mahershala Ali-Film kommt?
Ich glaube das nicht mehr.
Ernsthaft?
Ich glaube nicht mehr.
Ist doch fast in Produktion.
Ich glaube nicht mehr. Ich weiß nicht, das ist wie bei dem Spawn-Film. Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl da, weil, also natürlich kann es
das
sein, dass...
Das kann sich Marvel nicht leisten. Das ist angekündigt, die Fans wollen das. Das
wäre nicht das erste Mal, dass die was absägen. Also das kann durchaus in der Produktion, weil es hat jetzt so lange gedauert. Und jetzt haben die, letztes Jahr ist der erste Regisseur abgesprungen, jetzt haben sie einen neuen gefunden.
Jetzt,
irgendwann muss ja auch bei Mahershala Ali...
wegen Writer's Strike.
Genau, irgendwann muss der ja auch mal in Konflikte mit seinen eigenen Sachen kommen. Wobei, so viele Mahershala
Ali-Filme...
So viel
hat er nicht. Hat er zwei Oscars inzwischen? Ich glaube schon, ne?
Green Book und Moonlight.
Ja, der hat zwei Oscars und dafür ist er erstaunlich wenig zu sehen.
Mhm. Ja, Battle Angel Alita und ich weiß gar nicht, was zuletzt.
Ja.
Egal.
Auf jeden Fall, dieses Genre reicht wahnsinnig weit. Meine Frage an dich, David, wenn dein Partner oder Partnerin Vampir wäre, würdest du dich beißen lassen wollen?
Logisch.
Ohne zu überlegen?
Klar.
Für immer auf der Erde wandeln? Obwohl, nee, man kann ja sterben.
Ja, klar. Einfach in die Sonne schreiten.
Ja, ich finde es eigentlich auch immer verführerisch, würde ja sagen.
Ja.
Tja.
Dich würde ich auch essen, habe ich ja schon mal gesagt.
Hast du aber ein paar Tage zu tun.
Aber lass uns mal, um es vielleicht mal abschließend zu sagen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen kritisch, weil wir gesagt haben, wir machen das hier auch in Kooperation mit Universal Pictures wegen dem Renfield-Kinostart. Aber Renfield, wenn wir dann nächste Woche drüber sprechen und der dann auch kommt, ist eine, wie ich sehr finde, eine sehr schöne Ergänzung zu diesem großen Vampirfeld, zu diesem Vampir-Mythos, weil die Idee, die sie haben, eben nicht unclever ist, zu sagen, wie ist denn eigentlich mit der Figur? Ne, weil Dracula
ja, das ist auch so halt so ein moderner Ansatz mit toxischer Beziehung, wie komme ich da raus? Aber ganz ehrlich, für mich war schon klar, Nicolas Cage, Nicholas Holt.
Nicholas Holt ist halt auch echt gut, aber eben diese Idee aufzugreifen.
Und Nicolas Cage mit seinem Overacting als Graf Dracula. Worth a try.
Aha.
So, auf jeden Fall. Aber wir reden nächste Woche darüber.
Wir erzählen euch nächste Woche.
So, jetzt wisst ihr alles, was ihr über Vampirismus wissen könnt, auf die Schnelle in euren 25, 30 Minuten Extra-Special.
Genau. Also und ihr könnt mit mehr Halbwahrheiten und Halbwissen glänzen als
ja,
wir.
Ja, und damit guten Durst.
Robert, ich wünsche dir einen
Ich bin gerade schon im Urlaub.
Schön,
ich bin wieder gleich wieder zurück.
Ach so, aber jetzt sitzt du ja noch vor mir und bist noch nicht zurück. So, deswegen wünsche ich ihn dir hier mal.
Nächste Woche, danke.
Wenn ihr nächste Woche keine Folge bekommt, dann wisst ihr, Robert ist vom Hai gefressen worden.
So, vom
hat aber eine Weile gedauert.
Der hat ein größeres Maul als du.
Le Mans.
Aber ist das möglich? Man weiß es nicht. Okay, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for ways to win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.